Podcast.
Ronald Blum und Tom Erhardt.
Der Filmblum.
Die neue James-Bond-Musik.
Was? Nein.
Naja, so ein bisschen habe ich aber gedacht, es war so ein bisschen James-Bond-Feeling.
Nee,
so
ja, Musik. 60s halt.
Ja.
So, klar, so hat man früher so Spionagegeschichten oder Rosa-Rote Panther ist manchmal auch so ein bisschen in diese Richtung. Ist aber die Musik zu Iron Man 3.
Warum ist die so 60s-mäßig?
Hat er ja nur zum Schluss so gemacht.
Ja.
Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Der ganze Score ist nicht so, aber ja. Die Iron Man Musik war ja bislang immer so ein bisschen Kraut und Rüben. Der erste war so AC/DC-mäßig.
Stimmt, der zweite war auch noch ein bisschen AC/DC.
Ja, aber ich glaube, sie hat auch jedes Mal einen anderen Komponisten.
Mhm.
Das hier ist doch mal so ein ganz gutes Thema.
Man geht auch nicht wegen der Musik in Iron Man wahrscheinlich.
Nein.
Nicht vorrangig.
Nein.
Ihr merkt, ihr seid im Film Blue Moon hier mit Ronald Blum.
Moin.
Und Tom Erhardt, das bin ich. Ruft uns an auf der 0331 70 97 110, denn wir wollen mit euch reden. Und zwar über die Filme der vergangenen Wochen. Lange her, naja, ein Monat ist es her, ne?
Ja.
Also da hat sich eigentlich, sollte man meinen, einiges angesammelt. Allerdings war so ein bisschen die Ruhe vor dem Sommerblockbuster-Sturm.
Ja, genau. Es war nicht so wahnsinnig viel los, die großen Kracher. Tja, ich meine, Iron Man 3 ist ja jetzt wirklich angelaufen und
ja.
Die Leute rennen auch rein wie blöd, und ich glaube, dass man über diesen Film auch gut reden kann. Dann gab es aber natürlich auch das Comeback der bitterbösen Lesben im Kino. Ja, also gleich zwei Filme, die dieses Thema auffahren. Side Effects von Steven Soderbergh, wo man ja erstmal so denkt, das ist so ein Pharma-Thriller.
Mhm.
Oh.
Das stimmt gar nicht.
Dann wird's schlüpfrig. Und natürlich Passion, Brian De Palmas Erotik-Thriller, gedreht in Berlin. Wow.
Muss man bei Brian De Palma überhaupt noch Erotik-Thriller sagen, so in den letzten...
Ja,
wann war ich das letzte Mal? Naja, wohl.
Ja,
Black
auch,
Dahlia gab es ja auch noch und Mission Impossible gab es ja auch noch so in den letzten 20 Jahren.
Ja, Scarface und Untouchables hat er auch gemacht oder diesen Vietnamkriegsfilm da.
Ich dachte nur, vielleicht ist er ja in seiner Bertolucci-Phase jetzt schon so, weißt du, so wo die Darsteller immer jünger und immer nackter werden.
Die wird er nicht erreichen, obwohl prinzipiell ist er in dieser Phase natürlich.
Ja, wieso wird er die nicht erreichen?
Also Bertolucci war ja schon so ein gewisser Könner auch.
Oh, hier mag jemand Brian De Palma nicht. Gar nichts?
Nicht.
Magst du gar nichts von Brian De Palma?
Tatsächlich nein.
Nee,
ich finde das eine oder andere ganz unterhaltsam, aber wirklich groß finde ich ja überhaupt keinen seiner Filme.
Nicht mal Carrie?
Nee, nicht mal Carrie.
Und dann ärgerst du dich, dass Carrie geremaked wird?
Nö.
Ach so. Hatten wir nicht darüber letztens mal gesprochen?
Nö, also wenn, dann ärgert mich das höchstens, also weil diese ganzen Horror-Remakes einer nach dem anderen, und man kennt ja die Originale immer schon, aber prinzipiell ärgert mich das eigentlich nicht.
Ja.
Aber Carrie ist natürlich ein besserer Film von Brian De Palma, genau wie Blowout oder Dress to Kill bessere Filme von ihm sind, aber wirklich groß finde ich die nicht.
War
schon immer so ein bisschen schlüpfrig halt.
Ja, und immer so ein bisschen unverständlich. Ich habe auch einen Kumpel, der sagt immer so, du musst die 3 oder 4 Mal gucken und dann irgendwann merkst du, ah, das ist eigentlich und da. Oh, echt? Nee, das will ich nicht. Aber wir wollen ja nicht nur mit uns reden, sondern auch mit euch. 0331 70 97 110. Es gibt was zu gewinnen. In der Fritz-Filmkiste sind ein paar Sachen drin.
Ja, und wir haben noch gar nicht über alle Filme geredet.
Ach so, dann sag mal, was sonst noch so ist. Stimmt, Passion hatten wir jetzt noch.
Ja, dann gab's die Mutterwoche mit Unterwegs mit Mom und dem Gruselfilm Mama.
Hätte man das nicht auf den Muttertag legen können? Wäre das nicht viel besser gewesen?
Naja, insofern doof. Mama lief eh. Nee, Quatsch. Andersrum. Weil Scary Movie 5 kam eine Woche später. Und da wird Mama ja schon komplett durch den Kakao gezogen.
Quatsch, echt?
Ja.
Wow.
Das ist sogar fast die Hauptgeschichte des Films. Da ist auch schon Evil Dead drin.
Wow.
Der ja bei uns noch gar nicht anläuft. Also Scary Movie 5 ist wenigstens top aktuell. Das ist, glaube ich, wirklich das Beste, was man über diesen Film sagen kann.
Das kann man ja meistens nicht sagen über diese ganzen Wir-verarschen-jetzt-hier-mal-was-Filme.
Nee. Genau, krass. Aber da haben sie mal wirklich ganz schnell gearbeitet.
Ja, sehr gut. Das ist bestimmt ganz toll geworden.
Vielleicht
hat
aber auch jemand Das Hält kein Jahr gesehen. Das war eine Komödie, die ich tatsächlich überdurchschnittlich lustig fand insgesamt. Du hast ihn gesehen?
Ja, du hast doch gesagt, ich gucke alles mit Anna Faris und du hast recht.
Okay. Oder Broken City gab's auch oder... Schon wieder Catherine Zeta-Jones und The Broken Circle. Und in der Fritz-Filmkiste gibt es diesmal Iron-Man-Gewinne natürlich. Wir haben Umhängetaschen, T-Shirts, so Kopfhörer und ganz coole USB-Sticks. Also die sehen halt so aus wie der Helm von Iron Man und Schlüsselanhänger. Zu Passion haben wir Soundtracks und Freikarten, weil ich sehe ein, dass man für diesen Film nicht unbedingt bezahlen möchte.
Oh.
Aber dass man ihn ja doch vielleicht sehen möchte. Wir haben Freikarten schon für den großen Gatsby, der erst nächste Woche anlaufen wird.
Hast aber du schon gesehen?
Nein, noch nicht. Der wird ja vor der Cannes-Premiere nicht gezeigt.
Ach so. Aber
okay, dann haben wir noch T-Shirts von Oblivion über und heute gibt's mal wieder die Fritz-Überraschungs-Poster-Rolle. 15 Filmplakate sind da drin.
Wie viele haben wir davon? Eine.
Nö.
15.
4, 5 oder so. Filmplakate habe ich noch eine ganze Menge da oben.
Hervorragend. Ruft uns an, holt euch diese tollen Preise 0331 70 97 110. Die bekommt ihr, indem ihr mit uns redet über die Filme der vergangenen Wochen, die wir gerade aufgezählt haben. Wir hören ein bisschen Musik und dann reden wir mit euch.
Hallo. Zwei angesäuselte Arbeitsbienchen, sieh mal an. Ich glaube, ich störe hier nur.
Oh nein, 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 geh nicht. Bleib hier.
Hallo Isabelle.
Hallo Dirk.
Wir lieben Überraschungen.
Das kann ich mir vorstellen.
Was? Ich nehme mal an, die gehen nicht gerade über die Bücher, oder?
Über den Computer.
Ach so. Das klingt so, als würden die schon im Bett liegen.
Ja, nein, es ist tatsächlich eine Arbeitsbesprechung dieser beiden Karrierefrauen in Passion. Musik davor war übrigens auch aus Passion.
Obwohl?
Wie obwohl?
Na, du hast gesagt, sie klingt wie...
Ja, die ist total geklaut aus Magnolia.
Die hätte ich gar nicht mehr im Ohr.
Ja, ich habe die CD natürlich.
Natürlich.
Und hab das sofort gedacht. Ja, natürlich.
Ja, gut. Also, falls irgendjemand sich wirklich Passion angeguckt hat und darüber reden möchte, nein, obwohl, wir streichen das, wenn er darüber reden möchte, der ruft einfach nur an hier bei uns 0331 70 97 110. Auch alle anderen, die in den letzten 4 Wochen im Kino waren, können uns anrufen, schicke Preise aus der Filmkiste abstauben und so weiter. Aber das große Thema natürlich der vergangenen Woche, muss man ja leider nur sagen. Mhm. Erstmal ist natürlich Iron Man. Iron Man 3. Und den haben natürlich viele geguckt. Willi auch. Hallo Willi.
Jo, hi.
Hi.
Na? Hat dir Iron Man 3 gefallen?
Sagen wir es mal so, er war nicht schlecht.
Mhm. Ja, das klingt aber so ein bisschen nach Glas ist halb voll.
Ja, also an den ersten kommt er nicht ran.
Nee.
Genauso wie der zweite auch nicht rankam. Und also, ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, aber er kam halt wirklich nicht an den ersten ran.
Nee, finde ich auch, aber er war besser als der zweite, fand ich.
Ja.
Ja, das stimmt, aber ich fand, das war mir eine zu sehr Selbstdarstellung. Also die war mir zu sehr Selbstdarstellung von Tony Stark. Noch mehr Selbstdarstellung als in allem anderen.
Wie jetzt im dritten Teil?
Ja, das war mir zu viel Persönliches, also zu viel auf sein Privatleben eingegangen.
Sag mal ein Beispiel.
Na, der komplette Film, auf einmal will ihn der neue Bösewicht da unbedingt umbringen und ja, irgendwie hat fast alles was mit seiner Vergangenheit zu tun und so weiter, also ich weiß nicht.
Aber Willi, Tony Stark hat doch Panikattacken.
Ja, gut.
Weißt du, das bestimmt dann auch das ganze Leben, das ist dann so.
Ich bin aber ein Superheld und auch wenn Tony Stark eine ganz normale Person ist, aber wenn er Iron Man ist, dann ist er ein Superheld. Ein Superheld soll auch was Unnahbares haben und bei dem erfährt man auf einmal viel zu viel. Also ich finde, man erfährt in diesem Film ungefähr das Doppelte oder Dreifache über sein Leben, also über ihn selbst, als in den anderen.
Echt, findest du? Also, nimm mal ein paar Beispiele, ich habe das jetzt gar nicht so ausgeprägt empfunden.
Naja, ganz am Anfang halt, wo dieser Rückblick kommt, woher er dann, ne, worauf das halt auch alles aufbaut,
ja,
woher
klar,
er
ja
ein paar Leute halt kennt. Und dann halt, dass diesmal die Bösewichte Leute aus seiner Vergangenheit sind.
Achso, das ist alles sehr, na okay, ja, dass das alles sehr persönlich dann irgendwie so ist. War das in
ja,
den anderen...
War doch im ersten aber eigentlich auch so.
Ich meine,
da war Jeff Bridges sein Kollege und väterlicher Freund und...
Gut, aber, ja genau, aber das war dann halt jemand, also den hat er ja nicht irgendwie verletzt in ferner Vergangenheit.
Ja, verstehe ich. Er wird von seiner eigenen Vergangenheit dabei nicht heimgesucht.
Genau,
ja.
Und irgendwie ist das... Ja, weil ich weiß nicht, also der Film war ein schöner Actionfilm und so war alles schön, aber Iron Man, weiß nicht, da soll ein bisschen, das hat mir ein bisschen auch viel zu sehr diese Verletzlichkeit des Superhelden gezeigt und irgendwie wünsche ich mir doch Superhelden, die nicht unbedingt verletzlich sind, oder?
Okay, vielleicht liegt da so ein bisschen der Haken. Das war hier jetzt natürlich das ganz erklärte Ziel. ihm die Rüstung wegzunehmen, ihn da irgendwie in die Walachei zu schicken, wo er keinen Zugang mehr hat zu all seinen tollen Hightech-Spielzeugen, wo er wieder von vorne und unten anfangen muss. Mhm. Die Idee, dass ihn sein früheres loses Partyleben ohne Verantwortung einholt, fand ich prinzipiell auch gut. Ich habe nur gedacht, man hat ja stark gemerkt, dass diesmal ein anderer Regisseur an Bord ist, Shane Black, der eben schon so Lethal Weapon Drehbücher geschrieben hat, Long Kiss Goodnight schon gemacht hat. Und ich finde, der bringt einen ganz anderen Ton in den Film. Mhm. Und zwar ist das alles auf einmal sehr viel cooler.
Kiss Kiss Bang Bang hat er gemacht.
Ja, genau.
Ja, gut, den Film fand ich jetzt nicht ganz so toll, aber
ja.
Gut. Nein, also es stimmt schon, aber es ist alles viel cooler. Aber ich weiß nicht, gibt es dazu eine Comic-Vorlage zu diesem Film?
Ja, natürlich nicht genauso, wie es jetzt im Film ist, aber natürlich haben sie sich diese Geschichte mit diesen, wie soll wir sie nennen, güldenen Terminator-Soldaten, Extremis, dieses Projekt, das stammt aus dem Comic.
Ja, aber auch jetzt mit der gleichen, also die gleiche Geschichte dahinter, oder?
Wie gesagt, das ist hier alles so ein bisschen variiert. Also streckenweise weicht es ja sogar kilometerweit von der Comic-Vorlage ab.
Okay.
Der Mandarin ist im Comic natürlich was ganz, ganz anderes.
Na gut, ja.
Wir gehen nicht so weit.
Nein.
Da machen wir irgendwo Schluss, ne? Kurz davor. Also ich meine, ja. dass wir sagen, er ist da alleine irgendwo gestrandet und muss wieder das aufbauen, okay.
Und ja, gut.
Da gab es ja schon eine Diskussion im Fritz-Profil auf Facebook.
Irgendwie hat mich das ganz dolle an den zweiten Teil, glaube ich, war das erinnert, wo er auch nichts hatte, auch die nicht hatte und sie auf einmal wieder aufbaut, oder was noch im ersten, wo er es nicht mehr hatte und dann sich irgendwie doch noch wieder zusammengezimmert hat.
Nee, ja,
es war am ersten,
ich meine,
als sie ihm das zerstört haben und er es dann wieder zusammengebaut hat aus allen möglichen Funktionen.
Guck dir Batman, guck dir Spider-Man an, das ist ja das Prinzip aller Superheldenerzählungen, weil die haben nun mal diese Superkräfte. Weshalb sie dann einerseits einen Gegner brauchen, der mindestens genauso super ist mit seinen Kräften oder Fähigkeiten. Und dann muss es immer diesen Punkt in der Mitte des Films geben, wo der Held aber dann plötzlich nicht mehr kann, weil ihm die Kräfte fehlen, weil er depressiv ist oder weil er nicht mehr will oder was auch immer. Oder weil Kryptonit ins Spiel kommt oder so. Das ist ja immer der gleiche Handlungsbogen. Also so, weil sonst ist es ja langweilig. Sonst kommt der Held und der ist eben stark und der macht da Boing und dann ist der Film vorbei. Also das passiert ja immer da.
Da kann man sich aber auch die Frage stellen, ob es viel interessanter ist, immer den gleichen Handlungsbogen zu haben.
Das ist ja so ein bisschen das Prinzip dieser ganzen Superheldenfilme. Ja. Und natürlich, da wir massig Superheldenfilme gerade haben, immer so 3, 4, 5 pro Jahr, wiederholt sich das natürlich schon ganz schön.
Ziemlich, ja. Also ich muss auch sagen, Willi, jetzt wo du gerade gefragt hast, in welchem Teil war das, wurde ja auch schon mal so, ich habe immer Spaß bei den Iron Man Filmen, wenn ich sie sehe und wirklich, frag mich anderthalb Wochen später, was in diesem Film passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Also natürlich so grob, ja, und ich habe noch ein paar Bilder im Kopf, aber ich vergesse diese Handlungen so schnell und ich weiß auch immer so, oh ja, eigentlich haben mir diese Figuren total gut gefallen, irgendwie so. Das erste Mal, dass mir Gwyneth Paltrow in irgendeiner Rolle wirklich gut gefällt, als diese Pepper Potts da. Aber was die dann machen und wie die verblieben sind im letzten Teil, da muss ich mir alles nochmal angucken.
Also ich muss auch noch dazu sagen, ich habe es nicht in 3D geguckt. Vielleicht, also ich weiß nicht, habt ihr es in 3D geguckt?
Ja, leider ja, aber ich fand, also, weiß nicht, war das nötig?
Genau, war die Frage. Ist es denn lohnenswert, sich das nochmal in 3D anzugucken?
Wenn du den Film jetzt eh nicht so ganz toll fandst, dann...
Nein, eigentlich geht es mir jetzt um die Effekte, ob die... Also ist es so wie bei Pirates of the Caribbean 4, wo einfach keine Effekte da waren, oder...
Nee, ich fand, das war ein sehr anständiges 3D, nicht mega toll oder sowas und nicht ganz
sehr
besonders, aber ich fand, das war okay, das war anständig.
Ja, aber es ist auch so ein konvertiertes 3D, also wo du merkst dann halt auch wieder, da gibt's so eine Szene zum Beispiel, da gibt's so einen Kamerakran und der fährt dann irgendwie mit der Kamera so ein bisschen hoch und dann sieht man so einen Zaun und alles das, was man durch den Zaun sieht, ist irgendwie 2D und wenn man über irgendwie drüber fährt, dann ist es irgendwie wieder 3D, also irgendwie, dann vergessen sie auch hier und da mal wieder so einen Spot und das finde ich ist dann immer so, also der ist konvertiert und nicht so gedreht.
Aber zum Beispiel bei Fluch der Karibik 4, um noch kurz den Bogen dazu zu spannen, da war ja gar nichts.
Also
hast es dir in 3D angeguckt, du hättest aber auch in 2D angucken können, also da war kein Unterschied.
Man muss jetzt aber auch sagen, natürlich, dass dieser ganz schnelle Rausch, alles in 3D umzukonvertieren und so weiter, dass das ein bisschen vorbei ist und dass die Konvertierung inzwischen insgesamt sehr viel besser ist als noch vor ein paar Jahren.
Ja.
Dass
aber
man streckenweise, wenn es eine gute Konvertierung ist, siehst du den Unterschied tatsächlich kaum noch, ob es nun gedreht ist oder hinterher konvertiert ist. Wie wichtig nun 3D oder überhaupt ist, das ist ja immer die alte Frage. Manchen wollen es gar nicht und ich finde bei diesem Film, ich fand es war ein anständiges, gutes 3D, war jetzt aber auch nicht... Hammermäßig.
Okay, sehr gut, dann will ich mal kurz so zusammenfassen, falls einige jetzt den Eindruck gehabt haben, dass ich den Film gar nicht gut fand. Ich würde ihm aber einfach mal so, um eine Skala zu sagen, ich würde ihm 7 von 10 geben.
Naja, das ist doch immerhin schon mehr als nur Glas halb voll.
Ja,
ja, nee, das stimmt, aber es ist halt ein schöner Actionfilm, aber... Ja.
Ja, und er ist ja nun wirklich auch Robert Downey Jr., also was soll man da sagen? Also eigentlich kann er das bis ins Lebensende spielen, wie Joss Whedon das auch gerne will, aber ja.
Ob es
aber
macht, ist ja die große Frage.
Ich weiß nicht, ob es gut wäre, jetzt nach dem dritten noch mehr Iron Man Teile zu drehen.
Die Frage ist so ein bisschen, ob Marvel sich das leisten kann, ne?
Oder leisten will.
Ja. Leisten kann sicher.
Also aber
ich denke, sie machen noch ein paar Avengers Teile und dann kriegen sie dann haben sie schon den Charakter Iron Man mit drin.
Also Iron Man Filme wird es sicherlich weitergeben, da habe ich eigentlich keinen Zweifel. Er ist natürlich auch Teil der Avengers, aber der Vertrag mit Robert Downey Jr. ist ausgelaufen. Er hat alle seine Filme und Filmauftritte abgedreht und Robert Downey Jr. sagt, er weiß nicht, ob er...
Die Sau, ne?
Na, die Frage
für Avengers
ist,
hat er 50 Millionen Dollar gekriegt.
Naja,
ich muss sagen, ich weiß jetzt zum Beispiel hier, wie heißt der Schauspieler von Harry Potter?
Daniel Radcliffe.
Genau. Den kannst du in keinem, oder meiner Meinung nach, in kaum einem neuen Film jetzt wieder bringen, weil er durch Harry Potter so gebrandmarkt ist.
Da sind wir hier ganz anderer Meinung.
Okay, wenn du meinst.
Woman in Black
ist meine
war toll.
Meinung. Und ich finde deshalb, sollte man das mit Iron Man auch nicht übertreiben. Also wenn du eine Person in Filmen mit über 6 oder 7 Teilen drin hast und immer die gleiche, dann irgendwann kannst du dir keinen Film, wo diese Person drin mitspielt, angucken, ohne dass du gleich an diese Rolle denken musst.
Aber wir haben doch eine Verantwortung. Überleg doch mal, wo Robert Downey Jr. vor 10 Jahren war. Da war er besoffen im Knast.
Ja, gut.
Weißt du? Und ist da immer wieder rein. Den wollte keiner mehr versichern und nix.
Ja, okay.
Der funktioniert nur wegen Iron Man.
Ja, ich meine, das war seine Comeback-Rolle.
Das ist sein erster Hit gewesen.
Ja, das ist aber auch so eine ideale Kombination von Schauspielerpersönlichkeit und Park gewesen.
Ja.
Aber ich meine, der hat mit Sherlock Holmes großen Erfolg gehabt. Ja. Grundsätzlich finde ich, kann er Schauspielern. Also um dessen weiteren Karriereverlauf mache ich mir keine Sorgen.
Nee, der macht ja selbst auch sowas wie Tropic Thunder und Stichtag macht.
Und dass das jetzt erstmal nur ein Gagenpoker sein wird, das ist auch klar. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Marvel ganz klar sagt, wie die Bondmacher auch, nein, der Charakter ist wichtiger als der, der ihn spielt. Und das hat ja auch schon Edward Norton erlebt, der nach seinem Gezicke bei Hulk sofort wieder rausgeflogen ist. Und von daher unklar, ob es weitergeht mit Downey Jr. oder nicht, aber Iron Man kommt bestimmt wieder.
3D hin oder her, Willi, guckst du dir den vierten Teil an, klar, oder?
Ja, bestimmt.
Ja.
Die Frage ist, ob ich vielleicht dann nicht sogar auf DVD warte.
Wenn's DVD dann noch gibt, Willi, es geht heute alles so schnell.
Ja, man, dann halt irgendwie anders. Wer weiß, wann der vierte rauskommt.
Gnitzelcube oder so. Willi, vielen Dank für deinen Anruf. Such dir was Schönes aus der Kiste.
Ja.
Und bis bald, sage ich einfach mal.
Ja, ich habe zwar noch einen zweiten gesehen, aber okay.
Das wussten wir nicht. Was denn? Passion?
Nee,
na dann.
Ich hab Das hält kein Jahr geguckt.
Und
das Ja.
Ja, warum bist du denn da reingegangen?
Sagen wir es mal so. Ich bin mehr oder weniger unfreiwillig da reingegangen.
Du hattest ein Date?
Jein. Also ich bin da reingegangen, weil eine Freundin da rein wollte und ich gesagt habe, gut, dann komme ich mit.
Fandst du denn lustig?
Jein. Also ich fand ihn zwischenzeitlich versucht, komisch zu sein und das übertrieben. Aber ich fand, man kann ihn sich angucken, aber ich fand, es war wieder so eine typische, also man konnte nach den ersten 20 Minuten wieder sehen, was das Ende ist. Ich konnte das Ende nach den ersten 20 Minuten. Also als zum ersten Mal dieser Geschäftspartner reinkam, konnte ich dir das Ende sagen.
Das sagst du jetzt aber nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber ich meine nur.
Geht dann wenigstens was mit der Freundin? Jetzt sag nicht jein.
Das war wirklich nur freundschaftlich.
Ja. Willi, bis zum nächsten Mal.
Okay, tschüss.
Tschüss. So, Iron Man 3 haben natürlich noch viel, viel mehr Leute gesehen. Unter anderem... Oh, jetzt geht der Monitor aus. Jetzt geht der Monitor wieder an. Sebastian. Hallo, Sebastian.
Ja, hallo.
Hallo. Hey. Na? Iron Man fandst du auch so...
Nö, fand ich ganz gut. Also auf jeden Fall besser als den zweiten, der ja nur auf den bloßen optischen Effekt gebürstet war, meiner Meinung nach. Ich finde schon, dass der dem großen Ego des Tony Stark gerecht wird. Also Willi hat schon recht, es ist sehr viel Tony Stark, es ist sehr viel Privatleben etc., Krise und so weiter. Aber ich finde eigentlich, dass das passt. Und ich finde auch einen schönen Anschluss an Avengers. Und ja, optisch okay, habt ihr schon gesagt, nicht ganz so toll. Aber durchaus.
Das haben wir doch überhaupt nicht gesagt, Sebastian.
Bitte?
Das haben wir doch gar nicht gesagt.
Naja, ihr wart aber nicht so sehr begeistert optisch, ne?
Und ich fand bloß den Zaun doof.
Was, den Sound?
Den Zaun.
Ach, den Zaun. Und da ging es dann nur um das 3D, weil
ja.
Ich fand, die Optik des Films hat mir total gefallen.
Ja, aber voll okay.
Ja gut, es war Optik okay, ja, aber nicht so super, nicht so extrem. Also dieses 3D war nicht das Highlight. Aber schön anzusehen, durchaus. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Also kein bisschen langweilig.
Nö, das nicht. Aber geht's dir da auch so wie mir, so dass man anderthalb Wochen wirklich nicht mehr auf diesen Film angesprochen werden darf?
Nö, nicht unbedingt. Also ich fand's schon klasse. Ich kam schon gut gelaunt aus dem Kino.
Ja, ich auch. Aber ich vergesse immer, worum es dann da ging, wenn es so viel Geballer gibt.
Ach so, nö, das geht mir nicht ganz so. Also ich kann mich dann schon noch eine Weile dran erinnern.
Kann ich mich da hinten auch so den Kopf, als wenn das ganz komisch wäre, dass Leute so empfinden, weil so ein Baller.
Ja, gut, ich kann mir sowas ja aber auch mal merken. Ich muss mir das ja auch mal merken.
Aber du bist auch Iron Man Fan vorher gewesen, oder?
Nee, also du, geht da nicht so. Nee, hält sich wirklich in Grenzen. Weil Iron Man ist ja tatsächlich im Marvel-Universum eigentlich schon die zweite Liga.
Ja.
Ich finde, das ist in erster Linie Robert Downey Juniors Verdienst gewesen, dass er den in die erste Liga hochgespielt hat im Kino. Was mir an diesem dritten Film tatsächlich außergewöhnlich gut gefallen hat, muss ich ja mal sagen, im Vergleich zu beiden Vorgängerfilmen. Der erste war halt so Iron Man Begins. Mhm. Der große Teaser für überhaupt eine Iron Man Serie.
Ja.
So der ganze Anfang, der Film ist auch noch sehr übersichtlich. Robert Downey Jr. eine Rolle zu erleben, war der große Spaß. Und die Entdeckung damals. Aber Iron Man 2 war dann auch ein Teaser für die Avengers.
Ja,
da gab es ja diesen ganzen Mittelteil, wo dann Scarlett Johansson auftauchte und Sam Jackson, was alles mit der Story überhaupt nicht zu tun hatte so richtig. Und ich finde, dies ist der erste Iron Man-Film, der mal für sich stehen kann. Der einfach so einen Anfang und ein Ende hat.
Ja, das stimmt.
Und der einfach mal so durchdacht ist als ein eigenständiges Abenteuer. Auch der Schlussgag am Ende ist auch nur ein Gag. Geht nicht schon wieder darum, dass wir jetzt irgendwie dann alle ein Tor rennen müssen oder sonst was, sondern das fand ich schön. Ich fand die Geschichte tatsächlich in sich geschlossen und rund.
Sebastian?
Fand ich auch, absolut. Dem kann ich nur zustimmen.
Ja.
Ich finde sogar, dass die stärksten Momente des Films die waren, wo er dann so recht allein in diesem Wald sitzt und dann nachher in dieser Telefonzelle steht.
Mhm.
Eigentlich wirklich klar wird, ohne seinen Anzug ist er gar nichts, ohne seinen Jarvis. Das hat schon ein bisschen Tiefgang, also mehr als der zweite, wie gesagt.
Ja, und es ist auch so ein bisschen 80s, ne? So 80s-Filme mit dem Kind, was dann mit dazu kommt und so. So ein bisschen Spielberg.
Aber ich finde schön, dass es nicht ins Lächerliche abrutscht. Also ich fand das mit dem Kind erst ein bisschen eigenartig, aber dann doch recht gut passend. Und ich finde auch, dass es schön ist, dass es nicht zu sehr ins Düstere abstürzt, obwohl er zu Beginn eine ziemlich tiefe Krise hat. Ich finde, das hält sich gut die Waage. Das ist wirklich ausgewogen.
Obwohl dieser Schluss, da musste ich leider immer an diese komischen Sendungen im Fernsehen denken.
Bei was? Wobei?
Beim Schluss mit dem Jungen.
Ja.
Diese Fernsehsendung, wo dann immer Leuten in die Wohnung eingedrungen wird und dann wird da alles ganz schnell mal umdekoriert.
Das stimmt, ja. Stimmt.
Und dann sind sie mal alle ganz, oh, wie schön.
Tine Wittler.
Genau, die.
Die war dabei.
Und als Iron Man zum Schluss hier genau diese Tine Wittler macht, da dachte ich, naja, musste das jetzt sein.
Oh komm, aber die Limo war so schön bunt.
Aber das war doch konsequent, fand ich.
Ja, war auch so ein kleines Dankeschön. Da freuen sich dann 10-jährige Jungs auch drüber.
Eben.
So, Sebastian, du hast aber auch noch Mama geguckt. Wollen wir da nach den Nachrichten mal drüber reden?
Gern, ja.
Gott sei Dank hast du jetzt ja gesagt. Wir machen noch ein bisschen Musik und wir sprechen uns dann einfach wieder.
Okay.
Bis gleich.
Bis gleich, Sebastian. Jo. Yay. Dramatisch.
Ja, 80er Jahre Electronic Sounds sind ja wieder in.
Ja.
Diesmal aus dem Film Stoker, seit heute im Kino. Ich muss ein bisschen Werbung für diesen Film machen, verdammt nochmal.
Weil der so toll ist?
Ich finde den großartig super und zwischen Iron Man und Star Trek geht das natürlich ein bisschen unter und der kommt so ohne Werbung, ohne Plakate und aber es ist wirklich so ein toller Film.
Erzähl doch ein bisschen was über den Film, dass Leute da reingehen.
Ja, ich meine, sollen ja reingehen. Wir können ja erst im nächsten Film Blue Moon darüber reden. Nein, im übernächsten erst.
Hast du keinen Filmfritz dazu gemacht?
Doch, klar.
Ach so, dann kannst du ein bisschen über diesen Film jetzt reden.
Ja.
Der so toll ist.
Was soll ich denn jetzt sagen?
Ja, weiß ich nicht.
Dunkle Familiengeschichte.
Alle reingehen. Von wem ist denn die Musik?
Clint Mansell. Der hat so Life of Pi und Fountain und so gemacht. Film ist natürlich von Park Chan-wook. der hier Oldboy gemacht hat, Lady ja. Vengeance und solche ja. Geschichten. Ja. Das ist ja. jetzt sein Hollywood-Debüt mit Mia Wasikowska als
Mädchen.
Ja, sehr, sehr eigenwillig, Außenseiterin. Läuft am liebsten im Wald rum, ist sehr für sich, hat eine schwierige Mutter gespielt von Nicole Kidman. Dann stirbt ihr Vater am 18. Geburtstag, an ihrem 18. Geburtstag bei einem Autounfall und plötzlich steht ein rätselhafter Onkel vor
Matthew
der Tür.
Good.
Genau.
Hm.
Und jetzt wird es merkwürdig.
Verstehe.
Und finster.
Also, verstehe natürlich nicht, aber dafür muss man den Film ja gucken. So, 0331 70 97 110, das ist die Nummer, die auf jeden Fall Sebastian gewählt hat. Hallo.
Hallo.
Hallo nochmal zurück, muss man ja sagen. Wir haben ja vorhin Nachrichten geredet und wir wollen jetzt über diesen Film hier quatschen.
Hallo Victoria. Bist du das, Lilly? Hey. Nein, 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 ist schon gut. Ich tu dir nichts. Ist schon gut.
Jamie Lannister aus Game of Thrones jetzt in einem Horrorfilm.
Ich muss gestehen, dass ich jetzt wirklich das durcheinander kriege. Ich wusste jetzt gerade nicht mehr, ob ich Scary Movie höre oder Mama.
Warte mal. Mama.
Okay.
Warte mal, jetzt muss ich diesen Ton wieder wegmachen.
Hallo.
Weg. So, Sebastian, du hast ja den angeguckt, Mama. Trailer sah ja sehr vielversprechend aus.
Ja.
Ja.
Hat auch gehalten, fand ich.
Ja?
Ja.
Hat bis zum Schluss durchgehalten.
Ich fand den super. Solide, konsequent, in jeder Hinsicht. Absolut klasse. War zwar nicht das neueste Schema, das heißt, im Grunde weißt du, worum es geht, aber immer wieder hat man sich schön erschrecken können. Ich war mit einer Arbeitskollegin, die wollte dann gar nicht mehr hinschauen. Und das spricht ja doch irgendwo für den Film.
Wenn man nicht mehr hinschauen möchte.
Naja, nee, aber wenn der Film dann dementsprechend diese Stimmung erzeugt. Weil ja. letztendlich soll er unterhalten und nicht nur kühle Analysen hervorrufen. Und letztendlich hat er gut unterhalten, fand ich. Und man sieht auch, was ich schön finde, die Handschrift von Guillermo del Toro.
Da haben mir die Figürchen gefehlt, muss ich sagen. Der hat doch immer so, der denkt sich doch sonst so schöne Characters immer so aus. Dann geht da irgendwer rum und hat irgendwie so einen Schneebesen auf dem Kopf. Man denkt so, Wahnsinn, warum hat das eigentlich keiner vorher gemacht?
Das ist richtig, aber die Optik, finde ich, spricht schon für ihn, also sprich erinnert an ihn.
Obwohl ich muss einfach sagen, also ich fand den okay, aber leider nicht mehr. Und ich fand vieles von Guillermo del Toro einfach viel, viel besser. Auch Sachen, die er produziert hat. Ich bin da mitgegangen. Ich war auch so in Gänsehautstimmung die ganze Zeit. So, aber liegt auch ein bisschen daran, so kleine Kinder funktioniert ja immer mal schnell und so Kinderzeichnungen, wo dann so
Kinder
böse
sind
ist.
So gruselig.
Genau, und diese Mama, die wir ja von Anfang an da immer so irgendwo durch die Ecke fliegen sehen. Ja, okay, aber ich fand, leider war das dann eben gar nicht mehr. Der Film ging tatsächlich nicht in irgendeine Tiefe, sondern es wurde dann eben letzten Endes das, was wir vor allen Dingen aus japanischen Horrorfilmen schon sehr häufig gesehen haben, in den 90ern. Es war nur das, was es war.
Mehr oder weniger, ja, muss man auch sagen.
Fand ich aber durchaus okay. Was ich schön fand, was mich begeistert hat, war diese Verschiebung vom Protagonisten her. Erst ist ja dieser Mann im Vordergrund und dann kommt ja doch diese gar nicht so schlechte Jessica Chastain in den Vordergrund als Protagonist. Fand ich eigentlich ganz gut.
Ja. Jetzt erinnere ich mich ja erst wieder, was Jessica Chastain überhaupt für eine Rolle in diesem Film hatte. Dieses total abgefuckte Indie-Chick. So, wow, ich spiele Bass in einer Band. Und das fand ich ein bisschen aufgesetzt, muss ich mal sagen. Also dass sie hat das irgendwie noch gewuppt gekriegt, aber das war wirklich so haarscharf schon an der Ecke so vorbeigeschrammt. Also ein paar... So
ich fand, das war auch leider so vollkommen eben offensichtlich, dass es darauf hinauslaufen würde, wer ist die bessere Mutti. Dass das das große Duell am Ende sein würde.
Ja.
Und gerade weil sie so als Rockerbraut, die so gar kein Interesse hat an Kindern und lieber irgendwie auf Tour gehen will und so, da war das so klar, dass sie sich jetzt natürlich hier eines Besseren belehren lässt und die Freuden des
Mama-Daseins.
Ja, entdecken wird.
Falls jetzt irgendjemand total auf dem Schlauch steht, es geht in diesem Film vornehmlich um zwei Kinder, die im Wald von möglicherweise einem Geist großgezogen wurden und dann quasi wieder auf ein mehr oder weniger normales, elternähnliches Paar losgelassen werden. Und da gibt's natürlich so Annäherungsschwierigkeiten, nennen wir das mal.
Ja.
Ja. Sebastian, was hat dir denn ausnehmend gut gefallen an diesem Film? Also was hat den so rausgestellt für dich? Also dass du sagst irgendwie so, nee, der war für mich jetzt nicht so, ja, der war für dich richtig gut.
Na wirklich, die Optik. Ich muss noch was zu dieser Chastain sagen.
Ja.
Im Grunde sehe ich das genauso wie ihr, aber ich finde für so einen Film, der nicht diese dichte Substanz hat, hat sie noch recht gut die Kurve gekriegt.
Total. Sebastian, ich finde bloß so von der Anlage her ist diese Figur so doof. Also so, weißt du, sie kriegt das hin und eine gute Schauspielerin kriegt sowas halt auch irgendwie hin, dass man ihr das noch irgendwie so abnimmt. Aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht so, oh Gott, Gott sei Dank haben die sie gefunden. Stell dir mal vor, irgend so eine Napsülze, die irgendwie gar nichts schnallt in so einer Rolle. Die läuft, da würde man ja voll auflaufen.
Ja, guck dir einfach ihr von Dortons Best Scary Movie 5 an.
So, okay.
Ja.
Ich fand die am Anfang durchaus sogar nervig, aber ich finde, die hat die Kurve gar nicht schlecht gekriegt am Schluss.
Mm. Ja. Ja, aber ja. Ich fand nur komisch, dass sie halt in so einer Band spielt. Weißt du, wenn ein Film immer so klar gemacht werden soll, irgendjemand ist richtig krass drauf, dann tragen die halt einfach nur ein bisschen Eyeliner und haben halt irgendwie eine Gitarre um und spielen aber auch totale Musik. Ich erinnere mich da an Pitch Perfect, wo Anna Kendrick die totale Außenseiterin voll Indie ist, weil sie macht Mashups auf ihrem Computer und sie hört gerne David Guetta. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen zu viel für mich. Ich finde, Hollywood greift da manchmal ins Klo, wenn sie irgendwie Außenseiter darstellen wollen.
Das ist richtig.
Naja.
Aber um eure Frage zu beantworten, was mir gut gefällt, ist das Screenplay, die Dramaturgie. Ein Beispiel, dieser Blick in diesen Flur, links die Mutter mit dem Wäschekorb, rechts der Blick ins Kinderzimmer.
Mm. Das war tatsächlich die beste Szene des Films für mich, wenn du mich fragst.
Auf jeden Fall. Der war ziemlich gut. Die war ziemlich gut, ja.
Sowas fand ich nicht schlecht. Also das hat gut reingepasst.
Sebastian, guckst du Game of Thrones?
Nein.
Nein, okay, weil da überschneidet sich der Hauptdarsteller ja sozusagen. Und ich wollte einfach mal hören, ob du meinst, dass der das schaffen könnte, im Kino akzeptiert zu werden. Weil das ja auch so ein Fernsehgesicht ab und zu gerne ist.
Kann ich schlecht beurteilen. Ich kenne den noch von ganz früher aus Albtraum Nachtwache, den ich gar nicht schlecht fand.
Stimmt.
Oh je.
Ja, das war Nightwatch. Stimmt.
Hilfe,
obwohl das
ist ja
lange. Obwohl das Remake noch besser war mit Ewan McGregor.
Wirklich?
Fand ich, ja.
Ja? Nee.
Ja.
Naja, gut. So gehen die Meinungen auseinander. Genau. Am Herrentag lassen wir Gnade walten.
Danke.
Nee, aber wo war der noch denn? In Headhunters, glaube ich. Egal. Sebastian, dann vielen Dank für deinen Anruf. Guckst du dir Star Trek an?
Ja, unbedingt.
Ja?
Karten sind reserviert.
Sehr gut. Wann? Wochenende?
Dienstag.
Dann viel Spaß.
Danke.
Und bis nächste Woche möglicherweise.
Bis nächste Woche.
Jo.
Ja? Gut, gerne. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
So, Gott, hoffentlich haben wir ihn jetzt nicht verärgert hier. Na, ich hoffe mal nicht. So, vielleicht können wir ja mit diesem Double einfach gleich weitermachen. Reiko hat auch diese beiden Filme gesehen. Hallo, Reiko.
Hallo, Tom und Ronald.
Guten Abend.
Das hat ja gerade noch so geklappt mit den Namen.
Also bitte.
So, Mama. Warte, ja. Nein, wir hören nochmal rein.
Was ist denn? Was ist unter dem Bett?
Ja.
Aua.
So geht mir das auch manchmal. Was ist da unter dem Bett?
Aua.
Wieso hast du Kopfhörer gerade auf?
Nee, aber das war laut.
Durchs Telefon klingt das bestimmt nochmal richtig eklig, ne?
Ja, es ist einfach nur so ein Brei gewesen, so ein Schreibrei.
Ein Schreibrei. Wie hat dir denn so der Schreibrei Mama gefallen?
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand den ziemlich gruselig und die Schocks haben auch wirklich gesessen. Und irgendwie aus so einer Art mochte ich den, aber gleichzeitig musste ich auch so viele Einwände machen, einfach weil der... Also Mama war so ein Film, an dem sich, finde ich, der ganze Stand des Horrorfilms offenbart. Also alles, was da nicht so funktioniert im aktuellen Horrorfilm seit, naja, so aktuell auch nicht, seit vielleicht 15 Jahren oder so.
Als da wäre?
Also der große Kardinalsfehler ist, finde ich, dass er die Mama schon nach 5 Minuten fast komplett zeigt.
Ah.
Also man erkennt die Mama ja sehr deutlich, wenn sie dahinter Nikolai Coster-Waldau erscheint.
Ja.
Und das ist so, also das ist... Den Grusel finde ich immer sehr abträglich, weil ich möchte einfach sehr lange nicht wissen, wo was passiert. Und ich möchte, dass das Grauen sehr lange so im Unbehagen oder auch im Verborgenen bleibt. Und dadurch, dass man gleich weiß, man hat es definitiv mit einer übernatürlichen Gestalt zu tun, sodass dann auch vielleicht so Kopfhorror oder irgendwelche Psychosachen, die die Figuren dort am Laufen haben, dann auch gleich ausgeschlossen sind, finde ich immer sehr abträglich.
Ja, ich glaube, da habe ich sogar ein bisschen Glück gehabt, Reiko, weil... Gott,
bist eingeschlafen wieder.
Nein, ja, ähnlich gut, Reiko. Wie umschreibe ich das? Freunde von mir streamen manchmal Filme und dann bin ich da und gucke die auch. So, jedenfalls die Stream-Version, die wir gesehen haben, die war zu dunkel. Die war ein bisschen zu dunkel, deswegen war das ganz lange nicht klar, was Mama eigentlich ist.
Oh Gott.
Das war super.
Das ist ja echt so die Paranormal Activity-Generation an Horrorfilmguckern, oder? Naja, weil man erkennt da ja auch nichts. Naja, ist egal.
Stimmt.
Ja, das ist natürlich ein echter Vorteil, den du dann hast. Gut.
Nein, mal aber. Weiter. Nee,
aber
klar.
Dann hast du ganz klar einen anderen Film gesehen.
Nein, ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas. Ja, ist egal. Ja. Also, es war alles ein bisschen mysteriöser, glaube ich, für Leute, die den Film normal ausgeleuchtet gesehen haben.
Okay. Nein, und dann ist das so, ich meine, dann hat der Film, ist der Film ja trotzdem darum bemüht, so einen, ich sag mal, so einen stetigen, sich stetig steigernden Aufbau zu haben. Das finde ich auch immer ganz gut. Ich persönlich mag in Horrorfilmen eher so dieses, was man so als Slow Burn bezeichnet, also das Grauen kommt so sehr, 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 sehr leise in Sohlen. Mhm. Dann fährt dieser Film aber so die Strategie, ich sag jetzt mal so eine Art, so eine schleifenförmige Dramaturgie. Also Mama kommt, kurzer Schockeffekt, keiner nimmt davon Notiz, Außeneinstellung des Hauses, weiter geht's. Also es ist so, das Grauen, man wird so die ganze Zeit immer angeteased damit, ohne dass es dann aber einen eigentlichen Einfluss auf die Handlung hat. Also hätte Jessica Chastain dann mal einmal um die Ecke geguckt in die Tür, dann hätte der Film eigentlich auch schon nach 30 Minuten zu Ende sein können. Also das sind immer so, ja, das, also dann finde ich das so beim vierten, fünften Mal, denke ich so, okay, dann kommt man jetzt zum Finale. Und dann war das Finale dann aber auch entsprechend laut und viel Getöse und dann auch sehr bildlich, also dann hätte ich auch gedacht, so ein bisschen subtiler, ein bisschen weniger zeigen, ist dann manchmal auch mehr, also gerade in einem gruseligen Horrorfilm.
Ja, also das sind, stimmt.
Das sind aber alles so die Sachen und so sind derzeit einfach fast alle Horrorfilme, also schon seit vielen Jahren und deswegen finde ich es ja auch so toll, wenn dann mal jemand wie Ty West kommt und House of the Devil oder The Innkeepers macht, wo man dann wieder daran erinnert wird, wie man sich auch gruseln kann, dass es auch noch ganz anders geht.
Reiko, ich habe mir letztens mal The Innkeepers endlich angeguckt und ich habe danach mir im Netz so ein bisschen durchgelesen, wie Leute den fanden, ich fand ihn gut und sowas alles und hab dann erst irgendwo in irgendwelchen Foren gelesen, dass man in der letzten Szene ganz genau hingucken muss, nur dann sieht man irgendwie noch irgendwie den Geister vorm Vorhang.
Im Vorhang,
Ich habe da wirklich diese Szene dann 10-mal gucken müssen, bevor ich überhaupt irgendwie gesehen habe, was das sein soll. Also, das ist doch irgendwie, ist das dann nicht schon zu wenig? Also, wenn man das als Zuschauer schon gar nicht mehr mitkriegt?
Das ist die konsequente Antwort auf alles, was ich gerade meiner Mama gesagt habe.
Ja, das stimmt schon, natürlich. Aber ich meine, das kann einem ja schon...
zu dunkel oder zu unscharf?
Nein, ich war in der Videothek, Mann. Das sind Freunde von mir, ich besuche die nicht oft.
Ja. Nee, aber das ist einfach so, ich meine, ich mag halt Horrorfilme sehr gern und deswegen hoffe ich ja insgeheim immer, dass dann vielleicht doch mal nochmal wieder so ein bisschen besser gemacht wird. Mama hat die richtigen Ansätze, das will ich dann ihm schon zugestehen. Ja. Und der hat mich auch gegruselt, aber so ein bisschen weniger grobschlächtig ist manchmal auch ganz nett.
Reiko, du wärst ja eigentlich nicht Reiko, wenn du nicht auch irgendwie außer Ty West jetzt noch vielleicht ein paar andere Vorschläge für Leute hättest, die sich auch wirklich anständig gruseln wollen. Was sind denn so gute, außer den Ty West-Filmen, gute Gruselfilme aus den letzten Jahren? Sagen wir mal 3. Oder geht das gar nicht?
Nee, also ich finde, es sticht ja gerade deshalb so heraus. Also da finde ich, es gab sicherlich ein paar ganz anständige, aber jetzt so richtig herausragend, nee, wüsste ich ehrlich gesagt nicht.
Aber ich fand beispielsweise das Waisenhaus zig mal besser.
Ja, also zum Beispiel das Waisenhaus ist jetzt auch für mich jetzt kein Meisterwerk, aber das ist definitiv von diesen Gruselhaus-Filmen, die ja eine ganz klassische Tradition haben, war das eine der besseren, vor allem weil der das auch besser geschafft hat, was Mama ja auch versucht. Der hat es besser geschafft, so den so übernatürlichen Spuk mit einer sehr dezidiert emotionalen Herangehensweise an die Figuren so zu verbinden. Was ich finde, was immer viel, viel besser funktioniert. Ich meine, das Waisenhaus ist ja eigentlich ein Drama gewesen, wenn man es streng nimmt, die Auflösung der Geschichte nochmal heranzieht, ist das ja ein sehr, sehr dramatischer Film gewesen. Und sowas finde ich sowieso immer reizvoll. Also sich so richtig gruseln, dann aber auch bewegt sein.
Und so, mit so einem doppelten Boden mag ich natürlich auch immer ganz gerne.
Ja, also das Waisenhaus, der ist der stilvollere und auch der subtilere Film, ganz klar.
Ja.
Und der war ja auch von Guillermo del Toro produziert.
Genau, deswegen.
Ja. Also überhaupt die del Toro-Produktion, also auch diesen, der kam bei uns aber nicht ins Kino, diesen Julia's Eyes, den fand ich auch nicht schlecht. So, der hat natürlich schon, das ist so ein Label. Also eine gewisse Grundqualität bekommt man da eigentlich immer geboten, wenn Guillermo del Toro produziert. Aber naja.
Naja.
Ja.
Gut. Reiko, du hast auch noch andere Filme geguckt.
Ja.
Warte mal ganz kurz, haben wir sie nicht mal. Doch, da haben wir einen Ton, genau.
Besser leben dank Chemie.
Wie hießen die noch?
Beta-Blocker. Die nimmt jeder. Anwälte, Musiker. Die verändern nicht deine Persönlichkeit. Die machen es dir nur leichter, du selbst zu sein.
Ja, genau. Side Effects, einer der bösen Lesbenfilme, wie Ronald sie gerne nennt.
Was ja eigentlich schon ein ziemlicher Spoiler ist, aber egal.
Nö.
Okay. Was denn? Auf jeden Fall, den mochte ich. Ja.
Ich habe nicht gesehen, Ronald finden nicht gut, du findest ihn gut.
Und du findest doch Steven Soderbergh furchtbar, grundsätzlich.
Ja, ich finde Steven Soderbergh wirklich furchtbar.
Aber ausgerechnet Side Effects findest du gut.
Ja, es ist natürlich jetzt...
Das liegt bestimmt an den bösen Lesben, stimmt's?
Ja, hat schon was damit zu tun. Also ich muss einfach sagen, also Side Effect, es ist ja, wenn wir jetzt mal diesen Liberace-Film rausnehmen, der jetzt noch kommt, es ist ja offiziell erstmal der letzte Kinofilm von Steven Soderbergh. So wurde er ja angekündigt. Und entsprechend habe ich den dann auch gesehen. Und habe dann gedacht, also für so einen letzten Film ist das schon irgendwie alles ziemlich unverschämt. Und also
warum?
Der fängt schon völlig größenwahnsinnig an mit so einer Kamerafahrt, die sehr stark an Psycho gemahnt, ja. Also über der Stadt und dann aufs Fenster zu.
Ja.
Und dann hat man es erstmal mit so einer Art Suiziddrama zu tun. Dann geht es in Richtung Pharma-Thriller, dann in Gerichtsthriller, dann in Psychothriller, dann kommen so Paranoia-Elemente dazu, so 70er-Jahre-Kino. Und am Ende kriegt es dann die Kurve völlig skurril so zu diesen, ich sag mal, sleazigen Erotik-Thrillern der 90er.
Ja.
Das ist dann aber auch echt nur auf den letzten Metern, aber das habe ich dann einfach so richtig gekriegt, weil ich habe auch so eine Schwäche für diese sehr plumpen Erotik-Thriller. Zumal das nicht, sich dann am Ende nicht auf dem Niveau von Basic Instinct abspielt, sondern schon eher auf dem Niveau von Color of Night oder sowas. Also,
ja. Oh, jetzt will ich den Film
also
sehen.
Also schon eher die etwas tiefere Schublade.
Color of Night, oh mein
ja,
Gott.
Ja, und diese tiefe Schublade finde ich dann aber einfach jetzt in Bezug auf Steven Soderbergh so schräg, weil Steven Soderbergh ist ja immer so der der Liebling der Intellektuellen und der Filmkritiker sowieso. Und der macht ja so aufregende Filme und seit 20 Jahren ist der ja irgendwie Hollywoods Autorenfilm Darling Number One. Und deswegen fand ich das aber so herrlich, dass er auf den letzten Metern sich dann so dem völligen Ulk hingibt und so völlig bescheuert. Naja, und dadurch fand ich den schon irgendwie, vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich fand den schon irgendwie cool.
Also du fandst sie nicht geradeaus gut, sondern nur aus niederen Motiven.
Irgendwie ja. Gleichzeitig, ich fand ihn aber auch überhaupt nicht langweilig. Also ich fand den schon irgendwie spannend, so plump das auch ist. Also die ganze Spannungsdramaturgie des Films ist ziemlich plump. Das ist mit so sehr vielen Wendungen, also wie ich ja gerade schon sagte, so der wechselt die Ausrichtung oder die Bearbeitung des Stoffes, in welche Richtung das gehen könnte, das wechselt der schon ziemlich häufig. Und das ist auch alles relativ plump und ist auch nicht sonderlich, also die Kritiker sagen dann immer auch ja so Hitchcock und so, also die total lächerlich. Das ist natürlich vollkommen lächerlich. Das will ja auch wahrscheinlich Soderbergh selbst, sonst hätte er ja nicht da so diese Psychoklammer. Aber ja, mein Gott, also ich habe da so gesessen und habe gedacht, das ist alles so doof, aber gleichzeitig auch so unterhaltsam.
Sag mal, Reiko, aber hast du dann auch den anderen Böse-Lesben-Film gesehen?
Passion?
Ja.
Ja.
Oh, toll, dann können wir ja nochmal reinhören. Warte mal, das dauert alles einen Moment. Die Technik ist in Ordnung, nur ich muss sie bedienen.
Wie fühlen Sie sich an?
Sie sehen gut aus.
Und fühlst du dich wenigstens ein bisschen ungezogen?
Ob ich in Ihnen laufen kann, ist eine ganz andere Frage.
Du bist ganz schön verschlossen, finde ich.
Bin ich das?
Ja. Was willst du?
Was willst du denn?
Früher wollte ich immer bewundert werden.
Ich bewundere dich.
Aber jetzt möchte ich geliebt werden.
Oh. Ging es am Ende immer noch um Schuhe?
Das ist gut synchronisiert.
Ja, das ist irgendwie...
Toll, ich will den auf Deutsch sehen.
Diese Heidi-Teidi-Stimmen immer die ganze Zeit. Also selbst ein Schuhkauf wird hier plötzlich zu so einem erotischen Ekstaseakt. Oh.
Ja, es ist so völlig teilnahmslos so, aber auch so pseudo-erotisch.
Aber was ich total bescheuert fand, dass die, desto böser und erotischer sie wurden, desto mehr haben sie dann immer gekichert wie die Mädchen vom Ponyhof.
Ja.
Das ist immer so...
Ja.
Oh, guck mal, meine Schuhe.
Ja, damit sind wir ja auch schon mitten im Thema daneben.
Ja.
Ja.
Ja, und? Also ich meine, lohnt sich das da trotzdem reinzugehen?
Nee, also weil, wenn man
aus lustigen Gründen.
Nee, weil die letzten 10 Minuten von Side Effects sind wirklich der bessere Passion. Und ich habe ja, also Brian De Palma so ist bei mir so Top und Flop, also das wechselt immer irgendwie so. Ich habe jetzt keine besondere Beziehung zu ihm. Ich habe alle Filme tatsächlich gesehen, ich habe mir irgendwann mal alle Filme von ihm angeguckt, auch die ganz unbekannten. Bin aber eigentlich überhaupt kein Fan. So, und ich habe halt gedacht, bin davon ausgegangen, dass er nicht gut wird, aber ich dachte, er wird vielleicht schmuddelig, doof, lustig, in so eine Richtung.
So klingt das ja alles.
Ja, aber dafür reicht's dann einfach nicht. Also er traut sich dann doch nicht so, den letzten Schritt wird er dann doch nicht gehen. Das hat schon immer noch ein gewisses, in Anführungsstrichen, so ein Grundniveau. Und es will auch immer noch so ein bisschen mehr sein, als es eigentlich ist. Und Brian De Palma ist ja auch wer. Also der geht zum Beispiel anders als Soderbergh so nicht diesen letzten finalen Schritt zur absoluten Plumpheit. Obwohl der Film natürlich auch plump ist, aber nee, ich habe mich da nicht so auf trashige Art und Weise unterhalten gefühlt. Und dann ist die erste Stunde ist auch sehr zäh. Also die letzte halbe Stunde hat dann so ein bisschen so ein Drive. Aber Nee.
Ging mir anders.
Ja.
Ich fand den deutlich unterhaltsamer als Side Effects, weil in Side Effects waren es wirklich nur die letzten 10 Minuten, die wirklich unterhaltsam waren. Und hier, also ich meine, das ist wahrlich kein guter Film und der ist auch ein bisschen zäh und alles ist so völlig überzogen irgendwie. Also jede Geste, jeder Satz, aber auch die ganze, das spielt ja alles in Berlin, aber nur in so einem Hightech-Berlin, so Potsdamer Platz, so Glasstahl, ist so ein Designer nirgendwo. Und da die aber alle so aufgetakelt sind, die Mädels, also immer in High Heels und immer top gestylt und macht mal meine Schublade auf, dann ist da natürlich eine Dildo-Sammlung drin und hat die eine mal Sex, dann musste natürlich eine SM-Maske gleich tragen, der dann, und das ist alles aber so Heititai und doof. Und Brian De Palma ist ja dann auch wirklich einfach so ein etwas, naja, das sind so Altherren-Fantasien und das ist so
lüstern. Der Busengrabscher quasi.
Ja, so, dann, der ist totaler Chauvinist.
So ist das einfach und die Frauen werden einfach so vorgeführt. Also Rachel McAdams dann in Dessous auf dem Sofa sitzen und die Kamera bleibt wirklich gefühlte 10 Minuten drauf.
Ja, ist die Strapsengarantie.
Ja, aber sie kann jetzt immer erzählen, ich habe mit Brian De Palma gearbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ja dann sogar Caroline Herfurth von sich behaupten.
Ja. Und die hatte für mich zum Beispiel so ein Highlight, wo eben man merkt, das funktioniert alles vorne und hinten nicht, aber das machte den Film so interessant.
Was? Sag nochmal. Warte.
Ein Ringen um Leben und Tod und es gibt ja auch Morde in diesem Film.
Natürlich.
Und so weiter. Und beim Todeskampf, alles, worauf du achtest, sind wirklich nicht die strampelnden Füße, sondern auf den perfekt platzierten Nagellack auf den Zehen. So, das ist alles so,
Wie macht sie denn ihre Sache? Also manchmal gehen ja Leute gerne in so einen Hollywood-Film mit einer Nebenrolle mal unter.
Na, das ist ja kein Hollywood-Film.
Naja, aber du weißt schon, was ich meine. Also.
Also ich muss sagen, ich kam einfach nicht, und ich würde dir auch empfehlen, Tommy in der Originalfassung zu gucken.
Schade.
Weil ich kam über ihr Englisch nicht hinweg, weil das war wirklich sowas von ungelenk und schlecht. Also das sollte wahrscheinlich auch so sein, weil sie spielt ja eine Berlinerin, aber...
Das ist ja eine Gemeinheit gegenüber allen Berlinern.
Ja.
Nee, aber die spricht ein so doofes Englisch und...
Kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Okay. Wieso? Fand sie ihr Englisch okay?
Fand das völlig in Ordnung.
Ah.
Ja, aber das war so betont, also man hat genau gemerkt, dass ihre Regieanweisung lautete, ja, versuch mal nicht so Englisch zu sprechen, als seist du jetzt irgendwie Franka Potente in Born, sondern versuch mal so zu sprechen, als seist du wirklich Deutsche und hast jetzt halt so einen Akzent.
Ich glaube nicht, dass Brian De Palma das gesagt hat.
Außerdem finde ich, dass Franka Potente so sehr wohl einen deutschen Akzent hatte in dem Born-Film.
Ja. Ja gut, oder ein Blow, oder was weiß ich, also oder wie irgendwelche anderen, die das teilweise durchaus hinbekommen, dass man das nicht hört. Aber ja gut, du traust jetzt De Palma nicht zu, dass er überhaupt noch eine Regieanweisung gegeben hat, das zählt jetzt auch nicht.
Nee, das meinte ich nicht, aber ich glaube nicht, dass er sagt, mach mal wie Franka Potente in Born.
Darüber kam er nicht hinweg. Ich meine, man muss eh sagen, also der Vorzug der Originalfassung ist auch, also etwa nach 2/3 kippt der Film ja so für mindestens eine Viertelstunde in so eine Art Tatort um, weil dann reden dann die beiden Kommissare minutenlang Deutsch.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich in der Originalfassung Englisch unter Titel. Und dann hast du echt das Gefühl, das sind dann auch noch so Schauspieler, die kennt man eben aus Polizeiruf, Tatort, aus irgendwelchen Dominik Graf-Filmen und so. Dann reden die da minutenlang Deutsch, so Ermittlungsdeutsch irgendwie, so Ermittlerdeutsch. Und ja, und hat sie jetzt das Seidenband gestohlen? Ich weiß es nicht. Und also das ist total skurril.
Aber da muss ich ja mal fragen, wie hast du...
Ich muss hier noch mal ganz kurz eine Lanze für Caroline Herfurth brechen, ganz klar, weil ich finde, sie ist die einzige halbwegs reelle und geerdete Figur in diesem Film. Die anderen beiden, Rachel McAdams und Noomi Rapace, sind so überzüchtete Kunstfiguren, die da immer und so weiter. Und sie ist einfach so normal.
Sie darf Mensch bleiben.
Genau, und deswegen war sie das einzig frische Element in diesem Film, ehrlich gesagt.
Ja, da gehe ich so ein bisschen mit. Ich fand übrigens auch Noomi Rapace, ich mag die ja eigentlich.
Ja,
also
jetzt,
abgesehen von ihren Hollywood-Filmen, wo ich sie bisher immer relativ nicht genutzt fand, sozusagen. Aber die ist so schlecht in dem Film. Jetzt in Passion, das war teilweise wirklich nicht mehr anzusehen.
So, wer hätte gedacht, dass die Gemüter sich hier erhitzen bei einem Film namens Passion? Wir lassen das Ganze wieder ein bisschen abkühlen.
Nee, wir können den einen letzten Passion-Ton noch hören, der ist so schön.
Ja,
da hörst du nämlich Caroline Herfurth.
Ach was.
Ja.
Denkst du ernsthaft, das kriegt keiner mit?
Was bitte?
Was du eigentlich willst?
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Ihr Döschen? Denkst du tatsächlich, ich schnalle nicht, was in deinem kleinen Lesbenhirn vor sich geht? Ich will dich hier nicht mehr sehen.
Du kannst mich nicht feuern.
Wenn das mal kein sexueller Übergriff war.
Was?
Hä? Das ist ja wie so ein Rätsel, so ein Hörspielrätsel. Anrufen 0331 70 97 110. Was ist diesen Frauen passiert?
Ja, also gut, also Tom, ich kann schon verstehen, dass du jetzt geil drauf bist.
Ja.
Es klingt ja wirklich wie der ultimative Zickenkriegsfilm.
Großartig, oder?
Ja.
Gut, wir machen ein bisschen Musik, Reiko, du bleibst dran. Wir reden nämlich in der zweiten Stunde ein bisschen mehr noch über Iron Man 3 und den hast du ja schließlich auch gesehen.
Okay.
Fritz.
Ronald Blum und Tom Erhardt. Der Film Blum.
Und hier neu und exklusiv Musik aus Star Trek Into Darkness.
Ronald, wie exklusiv genau hatten wir diese Musik? Also wer es verpasst hat, wer vor 2,5 Minuten hier nicht am Radio war, der hat die schönste Moderation aller Zeiten auf jeden Fall verpasst. Und dazu müssen wir nochmal, also weil es ja Star Trek Musik ist, müssen wir mal kurz hier Franka rannehmen. Hallo Franka.
Hallo.
Hi. Franka, du hast Star Trek Into Darkness gesehen, ne?
Ja.
Franka, das Problem ist, wir machen nächste Woche den Star Trek Blue Moon.
Ja, deswegen habe ich mir schon fast gedacht.
Du kannst natürlich bis dahin in der Leitung bleiben.
Nee, ich glaube, das ist ein bisschen doll lange.
Genau, also dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, okay?
Nächste Woche Donnerstag, ja?
Ganz genau, zur gleichen Zeit. Such dir aber trotzdem was aus der Filmkiste aus.
Ja, danke.
Gerne, tschüss.
Tschüss.
So, na, das war ja wohl eine kurze Schrecksekunde. Was, Reiko?
Ja.
Was macht denn diese Franka da?
Nee, ich hab auch... Nö.
Nee? Achso.
So. Was ist so lustig?
Nichts. Iron Man 3.
Ja.
Um da mal in die Stimmung zu kommen, können wir da auch nochmal reinhören jetzt.
Jetzt kommt mein Festtagsgruß. Live und exklusiv für den Mandarin. Mein Name ist Tony Stark und ich habe keine Angst vor dir. Also, falls du mutig genug bist, dann komm doch einfach zu mir. 10880 Malibu Point. Kannst ruhig dein Navi benutzen. Ich lass dir die Haustür offen.
Ja, was daraus geworden ist, wissen wir nun alle. Also, insofern wir den Film gesehen haben. Dieses Haus geht in Schutt und Asche.
Genau, da liegen die ganzen Anzüge drunter im Haus, die dann aber erst am Ende komischerweise alle kommen.
Ja, genau.
Ja, okay.
Moment, Reiko, höre ich hier schon den Anflug einer Kritik zu Iron Man 3?
Ja, sehr in den positiven Kanon kann ich da leider nicht einstimmen, muss ich gestehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man über den Film mal was nicht ganz so Positives sagt.
Natürlich, und wenn, dann du.
Richtig. Wir lassen mich ja selten hinreißen hier zum negativen Geschmack. So
das ist richtig. Also Iron Man 3, was hat dich gestört? Hat es dich von vornherein gestört?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich mochte den ersten Iron Man auch sehr gern.
Ja.
Und ich fand aber, wie bei sehr vielen dieser Superheldenfilme, der hatte sehr starken Pilotfilmcharakter. Und dann hätte es eben richtig in die Vollen gehen müssen. Das hat der zweite Teil definitiv nicht erfüllt, dieses Versprechen.
Genau.
Und ich dachte, der dritte könnte es vielleicht erfüllen, war aber schon so ein kleines bisschen, dachte mir, naja. So, und dann, also ich muss sagen, dieser Regiewechsel mit Jon Favreau wurde ja abgelöst durch Shane Black. Der ist im Film deutlich anzumerken und deutlich negativ anzumerken. Weil, ihr habt das schon angedeutet, dieses Coole und so weiter, aber es ist ja noch mehr als das. Also es ist so einfach diese ausgestellte Markigkeit, also diese... Also am stärksten hat man es wirklich gemerkt und da muss ich auch nochmal auf den einen Anrufer zurückkommen, der irgendwie gesagt hat, es sei ihm zu persönlich alles gewesen. Also ich fand das ja an sich sehr schön mit diesem, dass er diese Panikattacken hat, diese Schwäche und so, weil gerade jemand wie Iron Man, gerade jemand wie Robert Downey Jr., der ja so die absolut coole Sau ist. Und dann wurde das aber immer so überhaupt nicht ausgespielt. Also das war wirklich so 2-3 Sekunden. Ach ja, und dann kam der nächste Joke. Und das wurde alles gleich wieder, alles verflüchtete sich gleich wieder, alles wurde wieder ins Gefüge gebracht, damit dann diese coole Markigkeitspose dann wieder hergestellt wurde. Und dann endet das alles wieder in einem Containerhafen-Finale, was wir bei Shane Black, glaube ich, schon 500 Millionen Mal gesehen haben. Von Lethal Weapon 2 bis weiß ich nicht wohin.
So habe ich es noch gar nicht gesehen.
Ja, aber das ist ja immer das Gleiche. Ich meine, dieser ganze Buddy-Humor des Films, das ist ja auch alles auf Shane Blacks Mist gewachsen zu 100%, weil der hat ja diesen Buddy-Humor in jedem seiner Filme drin. Und das ist einfach, also das ist überhaupt nicht meine Wellenlänge. Ich finde diese Buddy-Jokes und diese ganzen Männer-Jokes die ganze Zeit total bescheuert. Gerade in so einem Superheldenfilm. Also ich finde das total dämlich. Und dadurch hatte der Film für mich ehrlich gesagt kein wirkliches Herz. Also im Zentrum schon, aber kein wirkliches Herz. Und den Umgang mit der Figur von Pepper Potts fand ich auch halbherzig, bis hin zu sehr unglaubwürdig am Ende. Und ja, also der ganze Humor, ich muss sagen, der war für mich eine 6. Also auch dieser Nerd-Humor, also Anspielungen auf fröhliche Weihnachten, wer macht denn sowas bitte noch? Also diesen Film, wo das
was
kleinen,
ist denn überhaupt fröhliche Weihnachten?
Ja, so, das ist so ein American Classic. So,
ach so, dieses it's a Dingsbums Life After All?
Irgendwie so heißt der im Original. Ah, da geht es um diesen kleinen blonden Jungen mit dieser Brille.
Mit James Stewart?
Nee. Nein. Nee, der heißt ja ganz anders. Der heißt ja, wie heißt denn der noch?
Der heißt doch einfach nur Christmas Story, oder nicht?
Nee, der mit James Stewart heißt...
Nein, der jetzt um
It's a Wonderful Life After All oder sowas, ne?
Nein.
It's a Wonderful Life gibt es mit James Stewart, aber das ist nicht gemeint.
Also. Na, dann haben wir ja wenigstens das geklärt.
Fröhliche Weihnacht heißt ja jedenfalls auf Deutsch. Also es gab jeweils einen Haufen solcher Nerd-Gags, die irgendwie, glaube ich, nur Shane Black und noch 5 andere verstehen.
Aber Reiko.
Ja.
Man könnte das doch auch ganz umgekehrt sehen. Selbst im Marvel-Universum, was nun ganz klar Produzentenkino ist, wo die Regeln eigentlich vorgeschrieben sind, es ist möglich, dass Autoren da ihre eigene persönliche Stimme
ja, das finde ich jetzt aber jetzt nicht was ich bei Iron Man 3 jetzt positiv vermerken muss, weil ich meine, Kenneth Branagh hat seine eigene Stimme in Thor eingebracht, Joss Whedon hat seine eigene Stimme in die Avengers reingebracht, also das finde ich jetzt nicht besonders bemerkenswert.
Ja gut, also ich, dann liegt es aber eben eher daran, dass du dann eben Shane Blacks spezifische Stimme einfach nicht magst.
Ja klar, genau, naja klar, ich mag diese Stimme von ihm nicht, ja.
So, weil ich fand das tatsächlich, also mir gefällt, dass der Ton der Vorgängerfilme hat mir auch besser gefallen, war... Gerade weil das immer alles ein bisschen ironisch angegangen wurde, dieses ganze Popanzgetöse von Tony Stark, während das hier doch so ein bisschen ernster gemeint ist. Und nichtsdestotrotz fand ich das aber hier dann stimmig und rund, auch wenn ich Shane Black insgesamt auch nicht so mag. Aber
also auch wenn man nochmal Kiss Kiss Bang Bang sich in Erinnerung ruft, den er ja auch schon mit Robert Downey Jr. gemacht hat, also dann auch gibt's dann wirklich diese ganzen schwulen feindlichen One-Liner und das ist so dieser, also das ist einfach so ein Humor, den will ich eigentlich auch nicht mehr sehen. Also der ist auch so 90er, wenn nicht sogar 80er. Der hat einfach so in einem Kino 2013 überhaupt nichts mehr zu suchen.
Ich meine, Shane Black hat ja auch seitdem keinen einzigen Film mehr gemacht. Das ist jetzt seine große Comeback-Sause hier.
Ja, ich meine, das war ja mal einer der bestbezahlten Autoren Hollywoods überhaupt. Und ich will auch nicht, dass der jetzt ein Comeback hat. Also das hat mich einfach gestört. Ich hätte den Film, glaube ich, gerne gemocht, aber das hat mich wirklich genervt. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Naja, das ist wahrscheinlich den meisten auch egal, auch aus gutem Grund. Ich meine, irgendwie dieser Film ist ja so unfassbar erfolgreich. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Das verstehe ich allerdings auch nicht. Also ich fand ihn okay, aber fand jetzt auch nicht so, mein Gott.
Sogar in Deutschland, wir sind ja nun, was Superheldenfilme angeht, und wirklich, so leben wir so ein bisschen auf dem Mond. Und selbst hier schlägt der ein. Ja. Also das ist echt so ein universeller Erfolg. Und der hat natürlich ganz viel mit Robert Downey Jr. und auch ein Stück weit, glaube ich, mit diesem Humor zu tun.
Naja, und natürlich auch damit, dass die Avengers letztes Jahr so ein Riesenerfolg war, weil dazu ist es ja irgendwo auch ein Quasi-Sequel.
Ja, klar.
Also darum geht's vor allen Dingen. Ich meine, Avengers war nun wirklich der Kracher und der Film hatte ja auch sehr viel stärker diesen selbstironischen Humor.
Ja.
Hat Iron Man jetzt nicht so ganz. Ich fand Iron Man trotzdem irgendwie gut, weil ich eben dachte, der Film ist runder als die bisherigen beiden Teile. Und er war auch definitiv der spektakulärste.
Ja, das sicherlich.
Mir haben 2 Sachen richtig grundsätzlich überhaupt nicht gefallen. Und eine Kleinigkeit, die Kleinigkeit ist tatsächlich, dass ich das nicht sonderlich toll erklärt fand, warum die Avengers-Kollegen jetzt nicht mal eben vorbeikommen.
Mhm.
Also ich meine, da hier wäre es ja, der Mandarin macht da am Fernsehen Drohungen gegen den Präsidenten, lässt Bomben hochplatzen und so weiter und so fort. Und der Rest der Welt denkt ja eigentlich, Tony Stark ist tot. Oder man weiß nicht, wo er ist und so weiter. Und trotzdem wird das dann mit diesem Satz erklärt, nee, das ist eher eine amerikanische Geschichte statt eine Avengers-Geschichte. Da dachte ich, das ist jetzt aber ein bisschen plump.
Ja, sie haben ja noch die War Machine-Nummer da.
Ja.
Oder hätte er zumindest Nick Fury anrufen können und sagen können, ja, die anderen brauchen nicht, ich mach das schon oder so.
Ja.
Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, das Problem, das haben wir jetzt bei all das. Haben wir jetzt auch
wahrscheinlich
beim zweiten
so ein Tor,
bisschen. Beim zweiten Captain America und das werden wir jetzt überall haben, dieses
Problem. Tor wird das Problem weniger haben.
Ja, stimmt. Okay, aber nee, dass wir die jetzt alle, jetzt haben wir sie alle zusammen gesehen, jetzt müssen wir sie wieder einzeln, das ist alles ein bisschen unlogisch, das stimmt. Aber und ich muss noch mal eins auch ganz kurz sagen. Ich fand den Anfang des Films nämlich schön und da gab es so eine Einstellung, die hat sich mir auch eingebrannt, da sieht man den Guy Pearce auf dem Dach stehen, in so einer sehr comichaften, schrägen, so sehr dunkel und seine Perücke weht da so. Das war für mich so eine fast ikonische Einstellung, weil das hatte sowas, man wusste, da wird jetzt das Böse geboren.
Ja.
Und das ist was, so das hätte jetzt jemand wie Sam Raimi oder so bei Spider-Man oder so, der hätte da viel mehr draus gemacht, weil das findet dann später gar kein Echo mehr im Film. Also diese, dass das eigentlich eine geschundene Seele ist, dass der total enttäuscht ist und dass das Böse aus Enttäuschung wieder so geboren wurde, das wird dann später überhaupt nicht mehr deutlich. Nachher ist dann auch Guy Pearce bloß noch der Coole, der Smarte.
Stimmt, er ist dann letztendlich wie dieser Typ aus Das hält kein Jahr.
Habe ich nicht gesehen, aber wenn du es sagst.
Da hat mich aber auch sowieso, ich fand auch diese ganze Geschichte, dass er mit Pepper Potts mal irgendwann was hatte, beziehungsweise was haben wollte, das wurde am Anfang gesagt und dann spielte das überhaupt keine Rolle mehr.
Ja. Ja, und das ist aber, finde ich, genau dieses Gefühl, ich sag mal, Gefühlsfundament, das, finde ich, wirklich gute Superheldenfilme von nicht so guten unterscheidet. So ein Stück weit. Also, ja. Spider-Man-Filme waren sehr gefühlig und das mochten wir auch alle, glaube ich.
Daran. Aber wir hatten Spaß, Reiko.
Ja. Und ich finde, eine Sache macht der Film hier definitiv denselben Fehler, den nämlich auch Spider-Man 3 gemacht hat. Das ist auch eines der Probleme, was ich bei Iron Man jetzt hatte, dass nämlich Held und Heldin schon am Ende des zweiten Teils glücklich zusammenkommen. Und das ist immer der schöne Moment, ja, endlich. Und im dritten fällt ihnen dann nichts mehr ein, was sie mit diesem Paar veranstalten sollen. Das ist bei Spider-Man 3 der Fall gewesen.
Ja, außer halt so blöde Beziehungsklischees.
Ja, und das war bei Spider-Man 3 der Fall und das war hier auch so ein bisschen der Fall, dass die beiden hatten vorher immer so einen schönen Schlagabtausch und das war immer so neckisch und
ja, das ist weg.
Und jetzt war das, ich muss hier dich jetzt retten, weil ich dich liebe und ohne dich nicht leben kann und bla und irgendwie, ja. Und das war dann irgendwie, fand ich nicht so lustig.
Ja. Das übliche Quark-Quark.
Ja. Ja, und eine gute rettende Frau ist dann auch eine Frau mit übernatürlichen Fähigkeiten und so. Naja, wie auch immer. Also ist alles nicht so meins gewesen. Ja, naja, ist doch so.
These.
Naja, ist doch so.
Na gut, Reiko, jetzt reicht's aber auch zu Iron Man 3.
Okay, gut.
Star Trek nächste Woche, ja, ne?
Nö.
Was?
Nö.
Nee, echt nicht?
Ich bin echt kein Trekkie. War ich nie.
Sagt man Trekkie oder Trekker?
Ja, ich glaube...
Inzwischen ist man, glaube ich, eher beim Trekker angekommen.
Mhm.
Du bist immer noch aus der Trekkie-Generation. Ja.
Oh, ist das niedlich. Na gut, also ja. Reiko, dann nächste Woche nicht, aber dann irgendwann in, ja, wir sprechen uns bestimmt wieder.
Bestimmt, ich rufe bestimmt nochmal an.
Sehr gut, Reiko, schönen Abend. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ach, mehr zu Iron Man jetzt von Luisa.
Hallo.
Hallo Luisa. Hi. Na, sag mal, konntest du uns noch folgen?
Ja, ja, alles klar, ich war die ganze Zeit dabei.
Sehr gut. Wie hat dir Iron Man 3 gefallen?
Also als ich, wie ich schon gesagt habe, als ich drin war, fand ich irgendwie, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt und fand super und alles. Aber als ich dann so draußen war, da war das so, also ich fand irgendwie, das war so arg viel Klischee und so, also so, das war so, allein schon, wie es angefangen hat, wie der angefangen hat zu erzählen, so, das war so, das fand ich irgendwie blöd, diese ganze Rücksicht und so, fand ich blöd.
Mhm.
Ja. Aber so grundsätzlich, so vom, also ich habe mich eben gut unterhalten gefühlt. Aber dann auch dieses Ende fand ich richtig seltsam, wie er dann einfach so auf einmal meinte, ja okay, Pepper, habe ich dann geheilt und so und jetzt wieder schick und jetzt Ende. Und auch dass dieses Ganze, wie er dann operiert wurde und so, das war einfach so ein abruptes Ende und das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Dieses ganze finale Schicksal da von Pepper Potts, das hat mir auch...
Ja.
Nee, da war, wir wollen nicht spoilern, aber da war so ein Element dazwischen, wo ich so dachte, und dann wird das so schnell abgehakt mit so einem Satz.
Mm.
Ja, genau, das war so schnell einfach so. Nee, das war sehr seltsam, auch wie sie dann da, ich meine, das war so klar, dass sie dann da runterfällt und dann so glühend wieder auftaucht und es war seltsam.
Ja, naja.
Das hat mir tatsächlich auch nicht gefallen und ich mochte halt wirklich überhaupt nicht, was aus dem Mandarin hier wurde.
Ja, das war, also ich meine, ich fand es zwar witzig in dem Moment, aber dann so im Nachhinein fand ich es auch so, weiß nicht, war so eine Notlösung. Also so erschien es mir zumindest einfach so.
Ich fand es leider nicht witzig, das war das Problem. Ich fand die Idee dahinter gar nicht so schlecht. Und wir müssen jetzt sehr aufpassen, was man
genau
sagt und so.
Die Idee fand ich sehr zeitgemäß, muss
ja,
man sagen.
Ja, ich fand die Ausführung aber überhaupt nicht gut.
Ja.
Das war mir dann zu, hihihi. Nee.
Dann auch das kam sehr knallbumm so.
Ja.
Ich hege ja doch die Hoffnung, dass sie mit Ben Kingsley auch ein 3-Filmsvertrag keimlich schon geschlossen haben und dass das alles so nicht stimmt.
Oh.
Weil das kann es nicht gewesen sein. Das ist nicht der Mandarin aus den Comics.
Na gut, dann halt nicht. Aber ich habe sowieso den Eindruck, so für Leute, die Iron Man sehr gerne mögen und auch irgendwie wahrscheinlich die Comics oder so mal gelesen haben, da wird arg zusammengefasst so bei den Figuren. Ne? Ich habe dann so gehört, dass das selbst bei den Schergen von Guy Pearce da sind teilweise auch Charaktere mit drin, die da so zwei eigentlich nur so eine Rolle spielen, so von wegen, ich renne mit einer Knarre rum und hol dir mal den Iron Man ab, so ungefähr.
Ja.
Die stellen ansonsten allerdings eigenständige Bösewichter eigentlich dar.
Ja,
zum Beispiel die Frau mit dem verbrannten Gesicht und sowas.
Ja, das ist ja aber immer so. Das ist ja, ich meine, im Comic hast du nun eben diesen ewig langen Atem und das gibt es Jahre und jede Woche gibt es ein neues Comic.
Ja, ja.
Und Naja.
Ja, aber die dann auch in so Rollen gesteckt werden, die ihnen eigentlich in dem Comic, aus dem Comic gar nicht entsprechen. Also man hätte die auch einfach bloß, weiß nicht, Erna Müller nennen können und, na, vielleicht einen anderen Namen, aber dann wäre das halt auch irgendwie so gegangen. Das aber dann nimmt man so eine Figur, die es eigentlich anders besetzt ist und setzt die so in diese Rolle, nur damit die irgendwie auch mit drin aufteilt.
So man hofft damit eigentlich den Fans ein Geschenk zu machen, so, weil es sind ja nur die Fans, die das merken, ach, das ist jetzt der und der oder so weiter.
Ja.
Und, aber mehr als so ein Geschenkezitat ist es dann eigentlich auch gar nicht und
aber funktioniert es denn als solches?
Mal ja, mal nein. Tatsächlich. Manchmal ist es ja schön.
Ja.
So, ach, nett. Und dann kommt es aber eben auch mit so einer Enttäuschung.
Ja, ich meine,
das soll jetzt alles gewesen sein.
Ja, dann könnte man ja auch Superman an der Tanke hinter die Kasse stellen oder sowas. Und dann so, ach krass, jetzt ist der auch dabei.
Ja,
ist ein anderes.
Klar.
Nee, ich fand doch, also ich finde es ja, was ihr gesagt habt, so von wegen, ihr fandet es gut, dass es so für sich steht und so. Ich finde es ja mal toll, wenn dann alles ineinander übergeht und man so Anspielungen halt versteht und so, und denkt sich, oh cool und so, und alle anderen wissen es nicht, also so in etwa.
Mhm.
Und es war jetzt hier also leider nicht so ganz so. Ich fand auch dann die Abschlussszene, die war irgendwie dann auch so ein bisschen, naja, also wie er dann da sitzt und so, das war so ein typischer Witz mit dem Psychologen, der dann eigentlich gar nicht weiterhelfen kann. Das war irgendwie so ein bisschen seltsam.
Der Gag war eher, dass man ihn da überhaupt sah, fand ich, als dass die Szene an sich besonders witzig gewesen wäre.
Weil da waren die Avengers dann auf einmal wieder da und vorher waren sie halt nicht da irgendwie seltsam. Das fand ich, und ich war auch so ein bisschen enttäuscht von der Musik, weil sonst war es ja immer so, wenn da so eine epische Momente kam, wie wenn zum Beispiel diese ganzen Anzüge sich dann versammeln und dann so um ihn rumschweben, und das fand ich irgendwie nicht ganz so gut inszeniert. Also ich meine, das ist halt so mein Problem. Also ich bin ich finde es dann immer toll, wenn dann so richtig übertrieben wird, richtig viel Musik und super Einstellungen und alles, und das fand ich dann so ein bisschen, einfach so ein bisschen wenig. Dafür, dass es ja ein Comic ist und man einfach alles draus machen kann, einfach, es geht ja alles.
Wobei, ich muss ja sagen, der Film hat für mich eine Superhelden-Highlight-Sequenz überhaupt gehabt. Und das ist, wenn Iron Man diese aus dem Flugzeug fallenden Leute in der Luft alle wieder rettet.
Das war cool.
Die Sequenz fand ich großartig.
Ja, die war sehr schön.
Die war so toll gemacht und ich weiß auch nicht, irgendwie ergreift mich das auch, weil das eben jetzt nicht nur Superhelden gegen andere superkräftige Mutanten, sondern weil das ganz normale Menschen sind und die dann... ich war da völlig dabei und fand, das war eine so tolle Sequenz.
Ja, das war gut.
Es war auch so ein bisschen der Effekt, so, ah krass, so macht man das. Also als wenn man es fast bei Galileo gesehen hätte. Falls mir das jemals passiert, einfach alle zusammen und dann natürlich einen Raketenanzug dabei haben, das spielt eine Rolle.
Und aber was ich auch irgendwie super fand, war das dann mit dem Kind, was eben wirklich aussah wie aus den Goonies oder so, was dann mit diesem Haarschnitt und dann noch mit dem Cowboyhut kam und so. Und das, ich meine, das hätte man zwar auch sagen können, okay, ist zu viel, irgendwie zu übertrieben, aber ich fand es irgendwie richtig, richtig super, richtig witzig. Und wie er dann auch in seiner Werkstatt da kam und alles irgendwie total Klischee war, aber ich fand's gut.
Wobei ich noch, ich fand das mit dem Jungen auch überraschend. Okay, jetzt habe ich auch gedacht, oh Gott, sobald ein Kind auftaucht, muss man ja immer ein bisschen Angst haben. Ja.
Außer es ist Mama.
Ja.
Obwohl, da muss man auch Angst haben.
Ja, das soll man ja auch.
Also Kinder, erstmal nur Angst.
Aber ich fand das ging tatsächlich, das ging gut mit diesem. Ja. Aber nochmal zu dieser Flugsequenz, weil da ist noch so ein leichtes Fragezeichen, was ich hatte. Es stellt sich ja dann irgendwann raus, dass Iron Man eigentlich gar nicht mehr nötig ist für seine Anzüge.
Ja, stimmt, weil er ja gar nicht mehr drin sein muss.
Weil er das ja alles inzwischen irgendwie da an seinem Computer fernbedienen kann und überhaupt. Ich war mir nicht sicher, ob ich das eine tolle Idee finde, weil sich Tony Stark dadurch eigentlich ins Aus begibt.
Ja, das stimmt schon.
Ja, naja, oh Gott. Ich kann jetzt gar nichts sagen, ohne zu spoilern.
Im Grunde genommen hat er da doch eigentlich nur eine Automatenarmee.
Ja, genau.
So, die man halt fernbedienen kann.
Ja.
Und dadurch ist er so ein bisschen entrückt, weißt du, was ich meine?
Und dadurch wird das Ende aber auch so ein bisschen, warum eigentlich?
Ja.
Ja.
Ne? Also,
ja.
Steigt doch einfach nicht mehr rein. Ja.
Nee, aber ich meine, es ist doch auch am Ende, eigentlich ist es doch so, dass er sich das rausnehmen lässt, oder?
Ja,
so, und dann ist ja zu Ende eigentlich.
Ja.
Also das fand ich weiß, mir hat das Ende einfach nicht gepasst. Eigentlich hat mir der Film gut gefallen, aber das Ende war einfach irgendwie viel zu schnell und viel zu viel auf einmal. Und
ja, das stimmt. Also irgendwas hat mich an diesem Film auch immer wieder gestört, das stimmt. Also dieser Humor zwischen Tony Stark und Pepper Potts, dass der weg ist, ja, stimmt. Ja, und ich weiß auch, was du meinst, Luisa, dass so diese Filme ineinander greifen und übergreifen, und ich kapiere nämlich sowas eigentlich nicht, und ich freue mich auch immer total diebisch, wenn ich mal was kapiere. Und hier gab's nichts zu kapieren, glaube ich.
Naja, New York wurde mal angesprochen und das Trauma, das er eben nach dieser Begegnung im All hatte.
Aber ich muss sagen, ich fand diese Panikattacken, also für mich wirkte er jetzt nicht besonders panisch. Ich dachte jetzt, ich hatte schon vorher was darüber gelesen, dachte jetzt, er rastet vollkommen aus, zerstört irgendwas oder so, aber ich meine, er ist immer noch irgendwie weggerannt.
Nee, ich finde, das ist aber eben typisch Shane Black. Also das wird halt kurz gesagt oder so, aber er geht ja nicht in die Emotionen. nicht in die Verzweiflung, nicht in die echten Fragen, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und ich hatte da jetzt gerade so eine Erfahrung, Nahtoderfahrung im All, das, also da ist nicht das, die Sensibilität ist nicht da, nicht die Emotion. Das wird dann immer gleich wieder abgehakt mit irgendeinem Spruch oder so.
Hm. Ach, Bock auf Iron Man 4, Luisa?
Ja, also Robert Downey Jr. immer, ne?
Oh, man hat das Lächeln direkt gehört und wieder versucht, das ist klar noch kleiner zu machen, aber es wollte raus.
Also ich fand Kiss Kiss Bang Bang einfach richtig cool und das weiß ich nicht, irgendwie, ich meine, jeder liebt den halt irgendwie und deswegen, aber ich weiß nicht, ob, also der macht ja anscheinend irgendwie nicht oder so. Oder mal gucken und weiß nicht. Also ohne ihn auf keinen Fall. Das fand ich blöd. Das finde ich dann auch, also ich meine, am Ende kommt ja auch so Tony Stark Will Return und so und das fand ich dann irgendwie so. Naja, also ohne Robert Downey Jr. nicht, mit ihm aber gerne.
Mhm. Sehr gut. Schönes Schlusswort. Luisa, vielen Dank für deinen Anruf. Nächste Woche Star Trek?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Ja. Dann hören wir uns wieder.
Dann such dir was Schickes aus der Kiste aus. Bis bald.
Bis dann.
Tschüss. So, 0331 70 97 110, das ist die Nummer, unter der wir mit euch über die Filme der vergangenen Wochen reden. Wir haben ja schon ein bisschen über Iron Man gesprochen, wir haben sogar schon über Side Effects und Passion geredet und über Mama auch. Aber wir haben zum Beispiel noch nicht geredet über Unterwegs mit Mom,
oh.
Seth Rogen und Barbara Streisand. Manche Leute können sie kaum voneinander unterscheiden. Jetzt haben sie einen Film zusammen gemacht. Scary Movie 5.
Und mein Lieblingswitz aus dem Film, den habe ich nachher als Ton dabei.
Wie nachher? Komm, den spielen wir jetzt als Teaser.
Echt?
Ja, welchen? Unterwegs eins oder zwei?
Zwei, aber muss echt hinhören, weil das ist so witzig.
Okay, vielleicht hören wir zweimal.
Oh, ich hab uns was Leckeres gekauft.
Ma, das ist das falsche Auto.
Ah, wer zum Teufel sind Sie? Wer sind Sie?
Du bist im, ich bin hier.
Ah.
Ja.
Was? Moment.
Oh, ich hab uns was Leckeres gekauft.
Ma, das ist das falsche Auto.
Ah, wer zum Teufel sind Sie? Wer sind
du
Sie?
Du bist im, ich bin hier.
Ah.
Ja.
Oh Gott, ist das auch schon die beste Nummer in dem Film selber?
Ja, es ist so ziemlich die Humorlage des Films.
Ah.
Also das Babsi, da kreische ich, ich bin ins falsche Auto gestiegen.
Gut, falls diesen Film jemand gesehen hat und davon erzählen will, von seinen Erlebnissen, bitte anrufen 0331 70 97 110. Scary Movie 5 hat auch noch keiner drüber gesprochen. Ja. Filme, die früher eigentlich so die Welt angehalten haben.
Aber hart, ne? Für diesen Film Worte zu finden.
Ja, der scheint nicht gut zu sein, weil der hat, glaube ich, weniger insgesamt gemacht als die anderen Filme so am ersten Wochenende.
Das stimmt, aber der war trotzdem auf Platz 1. Wieder.
Na, das spricht einfach nicht fürs Kinojahr.
Nee.
Das hält kein Jahr, haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, ne?
Nee, oder doch? Nicht wirklich, doch so ein bisschen.
Stimmt. Ja. Doch, einmal hatten wir ihn kurz angerissen, aber Broken City, Mark Wahlberg und Russell Crowe in einem Film zusammen. Ja, genau, mehr kann man über diesen Film eigentlich gar nicht sagen. Und The Broken Circle, den ich leider nicht gesehen habe, aber der so wie der June und Johnny Cash Film aussah, den ich gern gesehen hätte vor 10 Jahren. Also ich fand, der hat alle so Inhaltsstoffe, die mir, also es widerstrebt mir, diesen Film eigentlich anzugucken, aber die waren so sympathisch in dem Trailer. Und ich würde gerne mal wissen, ob der Film wirklich so gut ist, wie der Trailer ausgesehen hat. 0331 70 97 110 ist die Nummer und dafür dürft ihr dann auch in die Fritz-Filmkiste reingreifen, wenn ihr denn hier durchkommt. Wir machen mal Nachrichten, davor noch ein bisschen Musik, danach ein bisschen Musik und dann reden wir weiter. Schon wieder so quasi Bond-Musik hier im Film Blue Moon.
Naja, nicht wirklich.
Naja, aber ich meine, Iron Man, was wir da am Anfang gespielt haben, war zumindest so 60s-Dramatik und das genau. Klang so ein bisschen wie, wow, also Austin Powers wäre es auf jeden Fall gewesen und jetzt das hier noch wieder mit.
Naja, aber das ist natürlich echte 60s, das ist ein Bond-Zitat an dem Song, aber der Song stammt nun wirklich aus den 60s, Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Und der Song taucht jetzt wieder auf in meinem aktuellen Lieblingsfilm, na, Stoker.
Ah, da pusht aber jemand einen Film. Läuft der denn überhaupt in genug Kinos, dass man Leuten ohne Probleme empfehlen kann, geht in diesen Film rein?
Ich möchte das auf jeden Fall empfehlen, egal wie weit man laufen muss. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinos der startet, ehrlich gesagt.
Ja, also nehmt die Gelegenheit wahr, also besonders wenn er in wenigen Kinos startet, dann heißt das meistens auch, dass er da nicht besonders lange läuft. Also Stoker mit Nicole Kidman, Mia Wasikowska und Matthew Good.
Mhm.
Ja, sonst noch jemand? Irgendein interessanter? Meistens ist doch dann immer noch so, und mit?
Nee.
Nee, gut. Also trotzdem in diesen Film halt einfach reingehen. Es hat tatsächlich niemand angerufen, der Unterwegs mit Mom gesehen hat, Ronald. Kannst du es glauben?
Wie überraschend.
So, das heißt eigentlich nur, dass du jetzt noch was zu diesem Ton, zu diesem Film sagen musst. Wir haben auch noch einen Ton. Du sagst mir, wann ich ihn einbinden soll. Was ist denn so toll an diesem Film?
Na, hörst du doch mal an.
Ach so.
Du willst mit mir quer durchs Land fahren?
Ja, nein, wir werden ja nicht lange weg sein, nur 8 Tage.
Denkst du nicht, ich würde dir nach kürzester Zeit auf die Nerven gehen?
Nein, es war nur so ein Gedanke. Wenn du keine Lust hast, dann eben nicht. Ich will dich zu nichts zwingen.
Das bin ich so schrecklich, dass...
Willst du mit mir quer durchs Land fahren?
Du müsst mir die Post nachsenden.
Ja. Es klingt so ein bisschen wie Stichtag.
Ist es im Prinzip auch, aber naja, so sehr, sehr gemäßigt.
Oh, ja.
Das ist halt ein Barbra Streisand-Film. Und ich meine, das Einzige, was man überhaupt an diesem Film finden kann, ist, Barbra Streisand macht sich ja ausgesprochen rar. Sie ist eine der letzten wirklich großen Diven des Kinos und natürlich auch der Bühne und so weiter und so fort. Ich bin kein großer Fan von ihr, aber sie überhaupt sehen zu dürfen, ist hier schon das ganze Ticket. Und damit müssen wir uns auch zufrieden geben. Also, weil es passiert hier nicht viel. Nur, dass die beiden mit dem Auto halt durch Amerika fahren und dabei so wirklich wahnsinnig harmlose Scherzchen machen.
Ist das wieder so einer von diesen Filmen, wie halt eben auch Stichtag, wo gesagt wird so, das ist Punkt A, das ist Punkt B, die Dialoge denkt ihr euch beim Fahren aus?
Nee, das glaube ich nicht, weil Barbra Streisand ist ja schon so eine Professionelle, die auch mal alles genau und richtig machen will. Trotzdem ist da nicht viel, hat man sich da nicht viel ausgedacht. Und im Gegensatz zu Stichtag ist das hier natürlich völlig ohne irgendwelche Pups Witze und irgendwelche Ekelhaftigkeiten.
Ja?
Ja.
Wieso denn eigentlich? Ich meine, durch die Fockers müsste sie doch eigentlich geschädigt sein.
Das stimmt, aber nein, das ist ja ein richtiger Barbra Streisand Hauptrollenfilm. Und ja.
Da sorgt dann Mutti dafür, dass das da auch Familienhumor präsentiert wird.
Definitiv, es ist richtiger Mami-Humor. Also, es passt ja nicht zum Muttertag.
Ja.
Seth Rogen, der ja eigentlich auch für einen etwas derberen Humor steht, manchmal keine Chance, gegen Babsi anzukommen. Das ist wirklich alles nur so ein bisschen niedlich.
Also auch keine Pupswitze von ihm?
Nein.
Oh, sehr ätzend. Gut, reden wir da einfach nochmal über Iron Man 3. Hallo Daniel.
Ja, hi.
Hi.
Daniel, ärgerst du dich, dass du unterwegs mit Mom nicht gesehen hast?
Nee, gar nicht.
Aber Iron Man sich angucken. Hat's dir dann wenigstens gefallen?
Ja, du, sehr.
Ja? Klasse. Bist du also generell ein Fan von den Iron Man Filmen oder?
Ja, doch, absolut. Und klar, ohne Frage, der war auch besser als der davor. In sich auch viel stimmiger und wenn man so die Vorredner auch anhört, ja, mit so ein paar Schwächen des Films, da frage ich mich einfach, hat der Film überhaupt den Anspruch, so tiefgründig zu sein? Und für mich hat er nie den Anspruch gehabt, weil das zeichnet den Tony Stark halt aus. Ne? Leichtigkeit, Lässigkeit.
Ja, wobei das waren ja gar nicht die Kritikpunkte hier vorher, dass der jetzt nicht tiefgründig genug gewesen wäre. Das sind ja eher so Entscheidungen, eben so das, was mit Pepper Potts da passiert, ob einem das gefällt oder ob man das gut findet, was mit dem Mandarin wird in diesem Film.
Ja, wobei das ja auch ein Faktor ist, dass die gar nicht so häufig hier auftaucht, die Pepper Potts.
Mhm.
So häufig ist sie ja. Entschuldigung. Findest du, dass sie so häufig in den anderen Filmen aufgetaucht ist? Ich finde, im ersten ist sie fast gar nicht so richtig drin.
Doch, stimmt doch gar nicht.
Naja, also sie ist schon mit dabei und klar, wenn es Gwyneth Paltrow ist, dann wird die auch ab und zu mal gezeigt, aber so richtig viel passiert da noch nicht. Da dachte ich echt so, als ich da rausgegangen bin, so, wow, die hat mir fast am besten an dem ganzen Film gefallen, was total merkwürdig ist, weil es Gwyneth Paltrow war. Aber ich dachte so, oh, von der müsste man mehr sehen. Und im zweiten war das dann auch so, ja, jetzt ist es ein bisschen mehr, aber so, Und
ja,
jetzt,
im zweiten war es mehr.
Ja, im zweiten war es mehr. Und jetzt hier war es einfach nur öde. Also meistens. Oh. Also oft. Ich habe die immer noch gerne gesehen, aber so dieses ganze Snappy und weiß nicht. Also die haben irgendwie jeglichen Biss verloren, so als Paar.
Ja, ja. Gut. Sagt so ein bisschen was über die Ehe aus, ne? Der weiß.
Ja, Daniel, genau. Bist du verheiratet?
Nee.
Noch nicht, Daniel. Pepper wartet. Obwohl, das wäre nicht das Schlimmste. Nee, aber?
Aber ich finde, die Rahmenhandlung macht es halt alles weg. Also wenn man so schaut, bis ganz zum Schluss, also in welchem Rahmen er das eigentlich erzählt, der Iron Man in dem Falle, ja, muss er da so viel von Pepper Potts erzählen? Weiß ich nicht.
Nee, sicherlich nicht.
Nee, aber sie ist ja drin. Es fehlt halt wirklich nur eben der Zunder, den die beiden miteinander hatten. Weil das waren ja immer so schöne Schlagabtausche. So,
ja.
Die beiden haben sich ja immer so gefoppt und jetzt sind sie halt ein Paar und jetzt fehlt ihnen nicht mehr viel füreinander ein, so richtig.
Ja, und ich finde, sie hat auch irgendwie, also nicht, dass ich ihr das nicht gönne oder dass irgendwie, oh Gott, hoffentlich dreht mir jetzt niemanden frauenfeindlichen Strick draus. Aber jetzt, wo sie nicht mehr einfach nur so die pikierte Sekretärin ist, weißt du, sondern eigentlich ja auch irgendwie so ein bisschen die Fäden in der Firma so in der Hand hält, ist es halt auch so, wird sie halt einer von diesen, ja, so ein Firmenboss halt, ne? Und die sind halt so ein bisschen öde und so. Das kann man sogar damit ja erklären. Bloß als diese pikierte Sekretärin im Bleistiftrock hat die mir viel besser gefallen.
Ja, und das ist ja auch viel lustiger, wenn die Sekretärin tatsächlich eigentlich alles viel besser weiß.
Ja.
Als, und jetzt, wenn sie selber der Boss ist, da fehlt natürlich auch was.
Ja.
Also die Figur ist dann einfach nicht mehr dieselbe. Und
das versucht ja Lucky so ein bisschen zu füllen. Nee, hieß der überhaupt so?
Lucky? Wer war Lucky?
Nee.
Happy.
Ach, Happy. Ja, aber der ist ja auch nur ziemlich zügig raus aus der Geschichte.
Der ist ja dann erstmal ausgenockt, ja.
Ja.
Und wir haben ja noch gar nicht gesprochen über Rebecca Hall.
Ach ja.
Die zweite Frau in diesem Film, siehst du, die man nämlich wieder fast völlig vergisst, dass sie überhaupt drin ist. Und diese komische Freundschaftsgeschichte dann zwischen ihr und Pepper Potts, die es dann so zwischendurch mal gegeben hat.
Ja.
Also, wo die sich so ein bisschen näher kommt. Es war auch so ein bisschen,
Naja, gut, sie haben gerade ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ladidadi, sie waren mit demselben Mann im Bett. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie sowas. Da hat man ja schon Gesprächsthemen. Aber warum ist die nochmal in das Haus gekommen, kurz bevor das... Also ich meine, das ist ja allgemein bekannt jetzt inzwischen, dass dieses Haus in Schutt und Asche geht von Tony Stark. Und Rebecca Hall kommt kurz vorher vorbei.
Ja.
Und will da irgend sowas wie warnen oder so.
Na, eher nicht. Das, ihre Motive offenbart sie ja später recht schnell. Dass sie ja sagt, ja, wir brauchen den Tony Stark, wir müssen ihn auf unsere Seite bekommen.
Ja, aber sie hat ihn ja gar nicht rausgeholt.
Nee, da war es ja zu spät.
Ja, aber warum war sie dann überhaupt da?
Na, um ihn rauszuholen. Aber er war ja schon zu spät.
Na,
die war doch nicht da, um ihn da rauszuholen.
Na, zumindest ein Angebot zu machen.
Ein Angebot, aber tatsächlich hat sie
gar nicht dazu gekommen.
Nee, und ich bin mir auch sicher, dass sie, was unlogisch ist, aber sie hat, dass sie nicht gewusst hat, dass es hier gleich zum Angriff kommt. Was aber eigentlich unlogisch ist.
Total.
Aber ich habe auch am Anfang nicht verstanden, warum Guy Pearce überhaupt bei Pepper Potts vorspricht und da nochmal ein Geschäftsangebot macht. Das habe ich auch nicht verstanden, wozu er das brauchte.
Ja.
Ja.
Zum Schluss halt so noch so eine kleine Logik-Sache, wobei das könnte man ja künstlerisch noch erklären. Da wurde ja heute Abend auch schon drüber gesprochen, als ihm dieser Metallsplitter rausoperiert wurde und er eigentlich diesen Elektromagnet oder wie man es auch immer nennen möchte, ursprünglich war es ja mal einer, da entfernt wurde.
Mhm.
Teil 1 hieß es ja, die sind so klein, die kann man ja so nicht einfach rausoperieren, deswegen hat er das Ding ja eingesetzt bekommen.
Wurde das nicht irgendwie in so einem Halbsatz abgetan mit, die Technik hat sich weiterentwickelt oder sowas?
Ja, nun zieht man aber da so ein großes Teil raus, ne?
Das hat man gesehen, ja. Einen Splitter hat man gesehen.
Das hätte man ja auch mal so finden können und rausziehen. Ich meine, wenn man jetzt sagt, ja, das ist so dieser symbolische Metallsplitter, okay, ne?
Vielleicht war es ein tragender Splitter.
Ja.
Man weiß es nicht.
Genau, aber dafür macht auf alle Fälle so einen kleinen Vorgeschmack oder weckt Interesse für Avengers 2. Wie sieht Tony Stark da aus? Wie sieht der Iron Man da aus?
Ja, die Frage ist ja noch, ob er überhaupt drin ist.
Naja, gut, also ich glaube, wir können jetzt alle davon ausgehen, dass irgendwie auf irgendeine Art und Weise Tony Stark Iron Man weiter eine Rolle spielen wird in dem Avengers-Ding.
Ja, wobei gleichzeitig, ich meine, es gibt noch so viele Superhelden im Marvel-Universum, die wir noch nicht kennen.
Ja, aber auf den werden sie doch nicht verzichten.
Es ist auch klar, dass sie zwei neue Figuren einführen werden, mindestens zwei.
Mhm.
Das heißt, irgendjemand ist dann eigentlich auch zu viel. Also ich denke, also auch im Avengers-Universum wird das mal ein bisschen rotieren. Und wenn mal einer fehlt, weil sie sich mit den Verträgen nicht einig werden oder so, dann kann man auch mal auf einen verzichten.
Ja, gut. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das passieren wird. So gerne, wie den alle haben.
Oder es reicht ja theoretisch auch, man lässt ihm einfach nur am Anzug vorbeifliegen.
Oh! Und setzt dann irgendwie so ein bisschen Dialog zusammen aus den Filmen, die man schon von Robert Downey Jr. hat.
Gar nicht, reicht doch einfach hier.
Hallo,
so.
Ich bin hier am Fenster. Irgendwie sowas in der Richtung. Sag mal, so wie du Rebecca Hall angesprochen hast, Ronald, das klang so ein bisschen, als würdest du noch gerne über sie nochmal sprechen.
Nee, ich fand, das war auch so eine Figur, die so ein bisschen versemmelt war, ehrlich gesagt.
Ja.
So, die wird da eingeführt am Anfang, sie auch als eine wichtige Figur aus seiner Vergangenheit, und dann ist ihre Rolle im weiteren Verlauf der Geschichte aber fast vergessenswert.
Irgendwie ein bisschen
und,
Stulle, ne?
Auch ein sehr unrühmlicher Abgang eigentlich, und ja.
Ja. Daniel?
Ja, ich fand, war halt drin, um nicht eine zu große Lücke im Erzählfluss zu lassen. Also so ein Füllgrün, weißt
du? Ja.
Ein was?
Ein Füllgrün?
Ja, ein Blumenstrauß, ein Füllgrün.
Ein Füllgrün, das ist ja schön. Geil, so ein Gummibaum in der Ecke. Rebecca, weißt du überhaupt, wen du da gespielt hast?
Ein Füllgrün.
Das ist sehr schön, Daniel. Wir haben ein Wort gelernt. Das habe ich noch nie gehört. Du, Ronald?
Nee, ehrlich.
Füllgrün. Hast du Füllgrüne zu Hause, Daniel?
Wie bitte?
Hast du Füllgrüne zu Hause?
Naja, zwischen den Blumen, ja.
Zwischen den Blumen gibt es auch noch Füllgrüne.
Ah. Oh.
Ja.
Ja. Ja. Kann man sich so bestellen im Blumenladen.
Naja. Geil. Daniel, dann vielen Dank für dieses Wort.
Ja.
Vielen Dank für deinen Anruf, noch viel mehr.
Ja.
Such dir was Schickes aus der Kiste aus, und du quatschst auch nächste Woche mit uns über Star Trek, habe ich gehört.
Auf jeden Fall.
An. Sehr gut. Ja. Also, dann wieder anrufen, und dann hören wir uns wieder.
Ja, bis dann. Ne?
Tschüss. Gut, tschüss. So. So, Ronald, nächste Woche...
Star Trek, Star Trek, Star Trek und nur Star Trek. Soll ich das mitbringen?
Na, willst du? Ja, natürlich.
Ja, gut.
Na komm, das hättest du doch sowieso gemacht, oder? Das alte Thema. Falls es jetzt jemand nicht erkannt hat, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil es war sehr gut gesungen, falls sich das jemand fragt.
Na gut, dann bringe ich das mit.
Ja, und dann können wir alle zusammen singen.
Ja, wir werden 2 Stunden über Star Trek reden, und ich glaube, wir müssen da auch mal was sagen im Vorfeld. Also, weil man kann über Star Trek Into Darkness nicht reden, ohne zu spoilern. Also... guckt euch den Film also rechtzeitig an bis nächste Woche.
Echt? Ist das so schlimm? Also wie? Passiert nichts in den ersten, meistens passiert ja irgendwas in der ersten Dreiviertelstunde, wo man dann sagt irgendwie so darüber können wir reden.
Wir können 2 Stunden über die erste Dreiviertelstunde reden. Und die Knackpunkte sind in diesem Film.
Also die große Spoilerwarnung jetzt schon mal von vorne weg. Nächste Woche im Film Blue Moon wird ein Film auseinandergenommen. Wenn ihr vorhabt, Star Trek später zu gucken, streicht das aus euren Plänen und guckt ihn einfach in den nächsten 7 Tagen.
Genau, aber wir reden natürlich auch gerne über alte Star Trek-Geschichten.
Richtig. Läuft irgendein anderer Film noch gegen Star Trek an?
Stoker.
Stoker. Müssen wir dann nächste Woche über Stoker reden?
Nein. Wir reden nur über Star Trek.
Wir reden über Star Trek, Stoker, heben wir uns auf. Da habt ihr dann ein bisschen mehr Zeit, den zu gucken. Also, nächste Woche hören wir uns dann quasi wieder. Mhm. Im Film Blue Moon. Oh, Fritz.
Ja.
Das war's für heute. Viel Spaß gleich im Night Flight mit Flo Heiler.
Tschüss.
Bis dann.
Ein Podcast von fritz.de.